Wo wir sind, ist vorne, Folge 75, Programmiersprache CSS.
Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne, Frontend-Fakten-Frotzeleien. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Glanz und JavaScript-Jongleurin Sarah Groß.
Hello, hello, hello.
This is how the police say hello.
The police?
Ja, wer kleine Kinder hat und Peppa Pig guckt, der weiß, was gemeint ist.
Ach so. weiß ich jetzt auch nicht. Ja, herzlich willkommen bei Wo wir sind ist vorne. Es geht schon wieder weiter. Und in guter alter Tradition sprechen wir heute mal wieder über die State of CSS-Umfrage, aber ja, das noch nicht jetzt gleich.
Nee, ich wollte, dachte schon, sagst in guter alter Tradition, sagen wir jetzt, was wir für ein Bier trinken.
Ach so.
Und dann hätte ich gleich schon mal enttäuschen müssen, auch wenn da
ein entsprechender Eintrag steht. Pass auf, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich wollte mir eigentlich noch Alkohol bereitstellen, aber jetzt haben wir uns verquatscht und jetzt habe ich es doch nicht gemacht.
Das macht nichts, weil ich habe nämlich auch keinen Alkohol. Und zwar der Sai Chris, der bei uns auch im Stream war und mit uns ab und zu Worms gezockt hat, der hat mir nämlich Bier aus Belgien mitgebracht. Aber ich habe es leider schon getrunken, deswegen kann ich es jetzt nicht in der Podcast-Folge.
Ich wollte eigentlich heute mal ein Glas Wein trinken.
Das hat auch Seltenheitswert. Dafür habe ich was anderes. Ich war ja im Urlaub. Das ist Orchata de Chufi, Erdmandelmilch, valencianische. Das ist so ein Plastik-Ding. Erdmandel, auch Tigernuss genannt, obwohl es weder eine Mandel noch eine Nuss ist eigentlich, sondern so ein Knollengewächs.
Frisch gepresster Erdmandel.
Aber das wird da irgendwie angebaut und das wurde auch schon im alten Ägypten angebaut und keine Ahnung. Und da machen die so ein, also es nennt sich Erdmandelmilch, aber es ist im Endeffekt halt einfach diese Knolle mit Wasser durch Tücher gepresst, so ungefähr.
Aus frischem, 100% biologischem
das
Erdmandel.
Das zischt natürlich jetzt auch nicht, wenn ich das aufmache. Vielleicht kann ich trotzdem ein bisschen ASMR machen.
Aber es knackt auf jeden Fall. Also es ist eine sehr bemerkenswerte Flasche, wenn ich das mal kurz beschreiben darf. Es ist eine Kunststoffflasche, die auch so ein Kunststoffetikett außenrum hat, aber komplett. Ah, und es ist so ein Actimel-artiger Verschluss mit so aus Alu, der jetzt gerade weggepult wird. Und genau. Die Flasche ist komplett irgendwie so blau mit so Tropfenmustern irgendwie drauf und ist komplett bedruckt, schon sehr, sieht sehr putzig aus, irgendwie so fast kindlich.
Wie so ein Schokodrink, Schokomilch oder sowas.
Ist aber eine große Flasche,
also sind, glaube ich, ist ein Liter. Meine ich, ja, ein Liter. Und also in Valencia und generell in der Region, da kriegt man das auch in so Bars. Da steht es dann wie so ein, wie diese Slushies, ja. Nur dreht sich dann halt diese Milch, damit die nicht am Boden absetzt. Und teilweise auch in Valencia so Stände, die das direkt machen. Also die pressen direkt dann die Nüsse und machen dir so eine Horchata.
Ja, keine Ahnung, ich musste dabei irgendwie an Schokomel denken.
Ja, von der Art her, von der Flasche, genau, so, ja.
Das kommt ja, glaube ich, aus den Niederlanden, wenn ich es richtig weiß. Und ist jetzt gerade in meinen Gedanken nochmal aufgetaucht durch die neueste Folge von How to Sell Drugs Online Fast.
Ah, ist da eine neue Staffel draußen?
Ja, cool. Also gibt es jetzt die vierte Staffel. Ich habe es ja auch schon ganz geguckt, wieder 6 Folgen. Und ich hatte damit so, Entschuldigung, jetzt sind wir gleich schon wieder ab. Ich hatte so ein merkwürdiges Gefühl. Würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, wenn du es geschaut hast. Mein Gefühl war so, ich hatte ab mehrere Folgen geschaut und immer so bei der Mitte der Folge dachte ich so, ich kann jetzt nicht weitergucken. Ich weiß nicht genau, ich habe dann abgebrochen, habe es dann irgendwann anders weitergeschaut und dann ging es irgendwie. Aber es waren immer wieder so Momente, wo ich so dachte, kann es jetzt gerade nicht weitergucken. Es geht jetzt nicht. Macht mir ein komisches Gefühl.
Fremdscham?
Irgendwie Fremdscham und irgendwie auch so, Hat man das Beklemmung? Jetzt unbedingt so machen müssen? Beklemmung nicht? Nee, nee. Okay.
So ging es mir nämlich bei Breaking Bad. Ich habe das, hab da glaube ich 3 Folgen davon geschaut und ich, das hat mich so ein beklemmendes Gefühl mir gemacht, die ganze Situation. Ja. Und bei dem Anschauen, wo man denkt so, boah, krass. Und ich konnte, dann habe ich es nicht weitergeschaut.
3 Folgen, wollte gerade sagen, ja. Da hast du noch was vor dir. ich muss aber sagen, ich habe How to Sell Drugs Online Fast irgendwann mal angefangen bei Netflix, als es neu rauskam. Und einfach so wegen dem Titel und weil ich glaube ich, von dieser Story schon gehört hatte. Mhm. Und das ist ja natürlich sowas, was in der Hackerszene irgendwie stattfindet.
Also weil es ja auch auf einer wahren Begebenheit beruht, natürlich auch ausgeschmückt für die Serie. Ne? Aber
und deswegen fand ich, und weil es auch eine deutsche Serie ist, die auf Netflix ist, fand ich es einfach interessant. Und hab's dann weitergeschaut, unter anderem, weil ich es endlich mal gut umgesetztes Hacker-Dasein gezeigt wurde. Bisschen überzogen, aber wenn man was auf einem Bildschirm gesehen hat, ich bin da immer sehr kritisch, wenn irgendwo ein Bildschirm zu sehen ist, wo Leute irgendwas drauf machen, da denke ich meistens, was ist denn das für ein Quatsch? Mhm. In der Realität sieht es niemals so aus. Und das haben sie sehr, sehr gut hingekriegt damals. Das waren, ja, man hat Bildschirme gesehen mit Sachen, die wirklich Sinn ergeben irgendwie und die so sein könnten. Bis auf die 3. Staffel. Bei der 3. Staffel war plötzlich Quatsch. Echt? Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie die Berater rausgeschmissen haben oder andere Regisseur, weiß ich nicht genau. Da war plötzlich irgendwie Unsinn auf Monitoren zu sehen. Aber das haben sie jetzt irgendwie wieder in den Griff gekriegt. In der 4. Staffel, es war ein bisschen viel Frontend-Code, wo ich mir dachte, wieso sieht man da jetzt Frontend? Wieso sieht man da jetzt HTML, CSS und JavaScript, wo eigentlich Backend-Code gefragt wäre? Gut, könnte auch natürlich JavaScript sein, aber es sah sehr, Interface-lastig aus, was man manchmal gesehen hat, wo man denkt, aber wieso jetzt ein Videokonferenzsystem? Das ist doch eigentlich. Naja, wie auch immer. Ich fand es ganz, ganz witzig, ganz cool gemacht, hat auch ein ganz, ganz witziges, cooles Ende. Kann man sich anschauen, verschwendet man nicht so viel Zeit. Aber wie gesagt, ich würde echt, falls es jemand anderes schon geschaut hat oder noch schaut, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so ein komisches Gefühl hattet. Weil ich konnte manche Folgen schlicht nicht am Stück gucken. Es ging irgendwie einfach nicht.
Ja, komisches Gefühl ist auch ist eine gute Überleitung zu meinem Retro-Punkt. Sollen wir mal in die Retro starten?
Dann schingeln wir noch.
BBSIV präsentiert die Retrospektive.
Ja, und zwar komisches Gefühl. Uncanny Valley ist ja so ein Begriff, ne? So, egal ob es um humanoide Roboter geht, wo man dann irgendwie so das Gefühl hat, boah, das ist schon fast perfekt, aber nicht perfekt. Das ist so, dass man es irgendwie nicht mehr als Roboter erkennt, aber auch noch nicht als Mensch. Und so ist es ja auch bei KI, wenn, ne, mit den LLMs jetzt, mit den Sprachmodellen, die halt wie ein Mensch schreiben, aber man doch irgendwie so das Gefühl hat, oder also eigentlich merkt man es bei ChatGPT nicht, aber wenn man manchmal Texte liest, denkt man, das ist doch mit ChatGPT geschrieben, oder? Weil die Informationsdichte einfach ganz anders ist und die Art und Weise zu schreiben ist einfach nicht das, wie ein durchschnittlicher Mensch jetzt einen Artikel schreiben würde. Also manchmal ist das so,
ja. Kann ich einen Trick sagen? Den ich für mich so rausgefunden habe. Weil ich manchmal zu faul bin, was auszuformulieren. Mhm. Und zwar ich eigentlich schon immer. Ich habe ganz oft die Idee gehabt, ich möchte gerne einen Artikel schreiben über ein Thema. Ich weiß auch genau die Fakten, aber ich habe keinen Bock, auszuformulieren. Jetzt gibt es aber schon ein paar Artikel, die ich geschrieben habe in meinem Leben. Und ich habe dem dann das als Input gegeben und habe gesagt, pass mal auf, schreib mal in dem Stil.
Ach, krass, okay.
Bitte. Und mach mir auch bitte die Formatierung in dem Stil. Und dann kommt das deutlich näher ran als das, an das Ergebnis, was ich haben will, wenn ich ihm quasi das als Vorgabe gebe. Also das nur so als Trick am Rande dafür. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt auch bestimmte Worte, die mir aufgefallen sind, die ich erst gelernt habe, seit es ChatGPT gibt, weil die irgendwie, wenn man ChatGPT was fragt, sehr oft da drin vorkommen. Gerade wenn man sagt, schreib mal einen Artikel. Ich muss gerade überlegen, ob mir jetzt das eine Wort einfällt. Das war ein englisches Wort. Ich überlege mal, vielleicht fällt es mir später nochmal ein. Und das habe ich dann immer mal wieder gesehen auf LinkedIn und habe mir so gedacht, aha, das Wort, das habe ich vorher noch nie gesehen. In 20 Jahren, wo ich mich viel mit Englisch beschäftige, nie gehört, nie gelesen. Und plötzlich taucht es überall auf. Mhm. Kann natürlich ein Trend sein, aber kann auch ein Trend sein, der von ChatGPT bestimmt wird. Delve war das Wort.
Delve, okay.
D-E-L-V-E. Kennst du das?
Boah, ich habe das bestimmt schon gelesen, auch mehrfach, aber to dive into is in, was nicht, keine
das
Ahnung.
Das ist aber ähnlich.
Ja, aber ich könnte es jetzt nicht. Kannst du das nicht übersetzen?
War jetzt auch nicht abfragend gemeint, aber ich kannte das vorher ja auch nicht.
Forschen, graben, sich senken.
Vertiefen.
Tief forschen. Mhm. Ja, krass.
Ja, also,
ein Lieblingswort. Ja, also es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich hatte so zwei Situationen, wo ich diese Woche drüber gestolpert bin oder diese und letzte Woche. Das eine ist KI-generierte Videos. Auf TikTok und sowas sieht man so ganz viel. Ich finde die auch teilweise echt cool gemacht. Also es gibt so einen, der nimmt lauter biblische Figuren oder irgendwie die alten Römer oder sowas und macht dann, wenn die ein iPhone gehabt hätten. Mhm. Ja, und dann und das macht halt genau diesen Stil von so Vloggern und aber halt irgendwie, oder Maria, und dann so irgendwie, ja, ich habe gerade einen Engel angesprochen und ich kriege ein Kind und wie sie dann da wandern und dann in diesem Stall landen, da das Kind kriegen und so, aber halt alles mit so kurzen Cut-Sequenzen. Und es ist echt gut gemacht, aber man merkt's da noch so von die Art und Weise einfach, wie die Bilder sind, irgendwie die Flüssigkeit der Bewegungen, es ist fast zu flüssig, ja, also es ist zu perfekt fast ein bisschen und man merkt es irgendwie einfach. Gab's jetzt auch irgendwie mit so einem Werbespot von Prinzenrolle, ich habe den selber nicht gesehen, ich habe nur mehrere Artikel dazu gesehen, von wegen, die Leute wären total verstört und hätten irgendwie alle gedacht, was ist das? Das wirkt so komisch, ja, und war dann wohl auch KI generiert. Und ich glaube aber, und auch das, was man von Google Veo, von der Engine sieht, das ist teilweise schon echt krass. Und dann hatte ich auch, ich habe jetzt gerade ja wieder immer viele Sachen aus Amerika, was ich auch nicht so doll finde, aber irgendwie will man ja schon wissen, was da so passiert, wenn man mal so live geschichtlich miterleben kann, wie Faschismus entsteht. Mhm. Und dann gibt's da halt Videos und da bin ich mir dann teilweise schon nicht mehr sicher, ist das KI oder ist es echt? Also so, wo ich wirklich dachte, okay, die Qualität wäre besser als alles andere, was man bisher gesehen hat. Also wenn es was ist, dann ist es ein Model, das noch nicht freigegeben ist, ja. Aber man ist sich nicht mehr sicher, was ist eigentlich noch real. Also wir sind schon an dem Punkt und das Ding ist, in ein, zwei Modellversionen wird das so sein, ja, dass wir diesen Punkt erreicht und überschritten haben. Und das finde ich gerade irgendwie, ich finde die Videos an sich uncanny, ja, unheimlich irgendwie. Und auch dieses Ganze, also dass wir jetzt an dem Punkt sind, das finde ich echt krass.
Das stellt eine ganz interessante Frage, die ich mir vor einer Weile schon gestellt habe, aber ich habe noch keine Antwort drauf. Aber ich glaube, wir als Menschen müssen da eine Antwort drauf finden. Nämlich, wie verifiziere ich noch was Echtes, was Menschliches?
Ja.
Vielleicht gibt es irgendwie eine technische Lösung, die wir dafür irgendwann, die wir noch erfinden werden. Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwie was erforscht wird. Aber irgendwie, und ich habe da noch keine richtige Antwort drauf, irgendwie müssen wir rausfinden, wie man glaubwürdig verifizieren kann, ob etwas echt ist, ein Medieninhalt, nenne ich es mal ganz wolkig. Also Video, also alles, was Pixel irgendwie sind, also Bilder, Videos, aber auch Audio, wie kann ich verifizieren, weil das ist ja super wichtig, weil ich meine, wir sind mittlerweile so weit, dass wir das teilweise, dass wir in Echtzeit Dinge manipulieren können. Ja? Das heißt, du kannst dir einfach nicht mehr sicher sein, ob du mit jemandem telefonierst, ob der echt ist oder ob der einfach nur so klingt, genau, und halt gefüttert wurde mit den Informationen. Also ich meine, wie leicht ist es denn mit dieser Technologie, jetzt eine Person zu imitieren und dann irgendwie, ich meine, die Sicherheits Richtlinien sind ja, wie soll ich sagen, die Welt ist darauf noch nicht vorbereitet. Mhm. Ich kann einfach bei irgendjemandem anrufen und mich als Person X ausgeben und die ja jetzt schon, ist es ja so, dass die Person am anderen Ende vielleicht ja gar nicht meine Stimme kennt und gar nicht weiß und dann schon Dinge passieren. So, wenn das jetzt noch so weit geht, dass quasi jemand meine Mutter anruft mit meiner Stimme, So, das ist dann nämlich der nächste Schritt.
Ja gut, das gibt, ne? passiert ja schon. Ne? Also diese Enkeltricks, die sind ja inzwischen schon auf Telefonen, auf Sprachnachrichten umgestiegen, die dann wirklich irgendwo aus Social Media oder wo auch immer her die Stimme haben, da kurz ein Model draus basteln, weil das wirklich fix geht inzwischen.
Ich weiß nicht, wie wir das wie wir das hinkriegen, dass wir auch mal in unser Mental Model reinkriegen, dass man eigentlich keinem Audio und keinem Bild mehr trauen kann.
Ich habe nämlich auch gemerkt, das ist nämlich das Zweite. Eigentlich hätte ich vielleicht damit einsteigen sollen, weil das ist noch der schwächere Schritt eigentlich. Aber wo ich auch gemerkt habe, ich habe zu irgendeinem Thema, hat jemand in Kommentaren auf Social Media ein Buch empfohlen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie es heißt. Ging halt irgendwie so um so Femininität und ich glaube Feminismus und keine Ahnung. Also jedenfalls hat jemand gesagt, dann wäre auch das Buch interessant. Habe ich das bei Amazon gesucht, habe es nicht gefunden und habe es mal gegoogelt. Und das gibt's halt nur auf einer Webseite zu kaufen. Okay, das ist schon mal so erstes Ding, wenn es sowas nur auf einer Webseite gibt, wie diese E-Book-Dinger so. Ja, ich bin über Nacht reich geworden, hier kauf mein E-Book für $25 und ich bring dir bei, wie. Ja, so diese Scams. Mhm. Aber es hatte, also vom Einband her und so, das sah alles. Das
ist mein Geschäftsmodell davon.
Ja, genau. Und das sah so an sich schon irgendwie cool aus und hat halt auch so ein bisschen dann damit geworben, von wegen, ja, was man in diesem Buch, was man hier lernt, das war zu heiß für die ganzen großen Publisher und deswegen gibt's das nicht bei Ding, ne? Und dann habe ich aber, irgendwie hat es mich doch trotzdem interessiert, so findet man denn da Meinungen dazu? Und dann habe ich zwei Medium-Artikel gefunden und wenn man die gelesen hat, dann hat man schon den Eindruck gehabt, ja, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Dann hatte ich den ersten Artikel gelesen und dachte, ja gut, kann ja auch ein bezahlter Post gewesen sein. Und dann habe ich den anderen Medium-Artikel gelesen, auch von einer Person, die nur einen Beitrag veröffentlicht hat. Und dann habe ich den gelesen und an irgendeinem Punkt dachte ich, warte mal, ist das der gleiche Artikel? Und dann habe ich aber das Tab nochmal gewechselt. Nee, es war ein anderer Artikel. Aber manche Formulierungen, irgendwie so von in der zweiten Hälfte gibt es einen Great Shift. Das ist doch eine Formulierung, das ist doch nicht, also, ja, und dann im Endeffekt waren die Artikel fast identisch, also halt so wie wenn du der KI sagst, ja, schreib mir noch einen zweiten Artikel dazu, aber auch zu den gleichen Keywords mit bla 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 in der zweiten Hälfte ist dann ein Shift. Und dann dachte ich echt, ey, aber da hätte ich fast reinfallen können. Und ich meine, ich bin schon so da drauf, sensibilisiert für sowas, ja. Und trotzdem dachte ich erst, oh, das Buch, das klingt schon echt interessant und ich könnte mir schon vorstellen, das zu kaufen. Es war noch nur irgendwie $16 oder was. Also das hätte ich auch gekauft. Und man kann es auch als Hardcover kaufen, aber gut, auch das heißt ja heutzutage nichts mehr, weil es gibt ja halt eben auch Self-Publishing, wo man das einfach dann on-demand drucken lassen kann. Und ich fand es einfach so krass, dass ich, obwohl ich so sensibilisiert dafür bin, doch irgendwie nicht das gleich von Anfang an durchstiegen habe, trotz mehrerer Red Flags. Ich meine, ich war immer noch so vorsichtig genug, dass ich halt dann eben recherchiert habe und nicht einfach hier auf zack in den Warenkorb. Aber so unsere Elterngeneration oder auch eben wieder die Jüngeren, die sich eigentlich nicht so wirklich mit der Technik, sondern nur mit dem Konsum beschäftigen, da hatten wir es jetzt ja auch schon öfter drüber, die würden auf sowas glatt reinfallen. Und das, also ich finde es einfach krass und ich bin ja überhaupt nicht irgendwie, also ich verteufel ja KI überhaupt nicht. Ich nutze die ja selber wirklich massig. Auch gerade die Woche wieder habe ich mir irgendwie die Stringtheorie, ja, habe ich mir mal so vom Urknall bis zur Stringtheorie gesagt, erklär mir mal in Mini-Häppchen, liebes ChatGPT, so dass ich das auch verstehen kann, trotz meiner nicht vorhandenen Mathematik, Physik und sonstigen naturwissenschaftlichen Kenntnisse. Und das ist halt richtig geil für sowas, ja, so häppchenweise was lernen und wenn du nochmal eine Rückfrage hast, dann stellst du die und dann bringt er dir das bei, also das
kann aber halt alles Quatsch sein.
Genau, aber dann sagst du jetzt beleg mir die und die Kernpunkte doch mal bitte mit Quellen und dann spuckt er dir halt wirklich wissenschaftliche Artikel dazu aus.
Dann musst du die lesen und verstehen, um zu wissen, ob es stimmt. Und
genau.
Das finde ich.
Das fordert dann wieder natürlich eine gewisse. Ne? Aber ich meine, ich habe in meinem Leben schon einige wissenschaftliche Texte auch gelesen, jetzt nicht in der Naturwissenschaft, aber in anderen Bereichen und so. Also ich verstehe dann schon, was da so geschrieben steht und kann, also so weit, dass ich es verifizieren kann, ob ChatGPT mir jetzt wirklich Müll erzählt hat oder halt annähernd das Richtige. Also ne, wir hatten es so oft schon über KI hier und ich bin ja echt eher so auf der Seite so, ich find's geil und wir können es nicht aufhalten. Aber so ein bisschen Sorgen macht's mir halt trotzdem, eben genau aus diesem Grund. Und zwar gar nicht, also schon auch, dass ich vielleicht geblendet werde und es gar nicht merke. Aber mir geht's um andere Leute, die jetzt schon so anfällig sind für Falschinformationen. Also ich meine, das ist ja schon seit Jahren, dass irgendwie so rechte Kreise Bilder durchs Netz jagen, wo du eindeutig siehst, das hat jemand ganz schlecht mit Photoshop versucht selber zu machen. So, da sind ja Leute schon drauf reingefallen, wo du dachtest, wie können die so, wie das ist mir peinlich, das weiterzuschicken, wie kann sich das so wie ein Lauffeuer verbreiten, wenn das so eindeutig eine Falschinformation ist. Und je krasser das halt wird, desto weniger, also so, ne, solche Leute, die reflektieren halt nicht, wie wir das tun. So, also anders kann ich mir zumindest nicht erklären. Ja,
und jetzt, und das weißt du halt nicht, wo wir beide schon reingefallen sind, ohne dass wir es gemerkt
auch
haben.
Möglich,
ne?
Auch möglich. Eigentlich bist du eigentlich, rede ich gar nicht mit dir, sondern mit deinem Avatar und du sitzt im Urlaub irgendwo auf einer Südseeinsel. Nee,
I wish.
Also, ja, ich finde es irgendwie schon beängstigend. Es ist nicht so, vorher fand ich es total toll und jetzt merke ich plötzlich so, oh, sondern natürlich war mir das schon immer bewusst. Nur jetzt, wo wir an dem Punkt sind, ist es natürlich nochmal irgendwie ein bisschen brennender, dass ich mich damit auch gedanklich auseinandersetze. Vorher war halt so, okay, das wird definitiv passieren und dann ist halt die Kacke am Dampfen. So, jetzt fängt die Kacke aber langsam an zu dampfen. Und und deswegen, wie gesagt, ich bin da auch nicht jetzt voll für AI verbieten und die muss absichtlich schlechte Qualität haben, damit man das merkt, bla bla bla, oder irgendwelche sichtbaren, gemusterten Watermarks oder so, weil das ist Quatsch, das wird eh umgangen werden, einerseits, und andererseits ist der technische Fortschritt einfach nicht aufhaltbar. Aber wie du schon vorhin gesagt hast, man müsste sich jetzt halt überlegen, was für Mittel haben wir, um diesem Effekt irgendwie, gar nicht der KI an sich, sondern diesem Effekt unter uns Menschen entgegenzuwirken. Und ich glaube halt, das müsste entweder verpflichtend für Anbieter sein oder wir bräuchten technisch direkt irgendwie eine Lösung, die, also keine Ahnung, jeder Bildschirm muss das integriert haben, so ein Warnsystem, weil sonst wird sich das, also auf Signal und Telegram, da hast du kein, da hast du natürlich kein Warnsystem integriert. Also das hindert niemanden dran, solche Falschinformationen dann einfach halt doch weiterzuschicken. Das kann dann auf YouTube irgendwie markiert sein, aber wenn es jemand sich raw runterlädt und verbreitet, dann ist es auch nicht mehr. Also
dann kommen wir aber schon sehr schnell in philosophische Bereiche.
Richtig.
Was ist falsch, was ist richtig, was ist Satire, was ist Quatsch?
Na, es geht erstmal geht es eigentlich nur um, ist das AI oder ist es echt? Aber ich glaube halt, dass das auch technisch irgendwann einfach nicht mehr, ich meine, wir wissen, wie das ist mit ChatGPT alleine schon, ja, wie viele False Positives da gibt, wenn ich in so einen KI-Checker das reinlade, ja, wo dann wirklich, also auch auf Reddit auch ich Threads gefunden habe von Leuten, deren Masterthesis irgendwie angezweifelt wird, weil die Uni sagt oder der Prof sagt, ich habe das durch ein Tool gejagt und das sind angeblich 80% KI. Und der Postersteller halt sagt, ich hab's aber ja geschrieben. Also ich weiß, dass das keine KI seit Monaten sitze ich da dran und schreibe. Und Scheiße. Jetzt wird mir das vorgeworfen, was soll ich denn machen? Die wollen, dass ich eine neue Arbeit einreiche. Wahnsinn. Also ja, und deswegen auch die Tools, um sowas zu erkennen,
aber eine
sind fehleranfällig.
Die sagt, dass etwas KI generiert ist, also das musste man doch auch
das
selbst
ist ja,
merken.
Das ist ja auch der Witz, ja. Dass diese Tools ja ebenfalls wieder KI sind.
Also ich verlasse mich
also
drauf, dass ein Tool erkannt hat, dass etwas von einem Tool erstellt wurde, das genauso schlau oder schlauer ist.
Genau. I don't know. Das haben dann auch viele drunter kommentiert. Notfalls bis vors Gericht ziehen, weil das kann keinen Bestand haben. Das ist kein Beweismittel. Ja.
Ja.
Also das ist ja, und deswegen ja, ob wir da jemals irgendwelche Filter. Vielleicht ist es auch einfach. Vielleicht sind wir auch einfach wirklich fucked. So, also den Eindruck habe ich schon seit ein paar Jahren so als Menschheit. Eigentlich sind wir echt fucked. Und vielleicht läuft es auch darauf hinaus. Also ich meine, wenn man das jetzt, wir hatten es schon, oh Gott, heute wird echt Laberfolge, hätte ich gar nicht gedacht, aber irgendwie haben wir so, sind wir jetzt gerade im Flow. Also wenn man sich, wenn man so nach Amerika schaut, es kommt einem teilweise so extrem absurd vor, dass man sich schon denkt, das ist wie so eine schlechte Soap oder irgendwie ganz schlechtes Drehbuch, ja. und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, Idiocracy, vielleicht war das wirklich einfach so, unsere Bibel, die Idiocracy, genau so wird's kommen und wir sind halt einfach, wir sind als Spezies verloren, so.
Aber bei Idiocracy, es endet ja halbwegs.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ende ist, um ehrlich zu sein.
Also was heißt halbwegs okay, die Also es ist zumindest nicht davon die Rede, dass sich die Menschheit durch einen Krieg irgendwie dumm vernichtet hat, sondern es ist halt einfach überbevölkert und keiner weiß mehr, wohin mit Müll. Und wir wissen auch nicht mehr, dass man Pflanzen mit Wasser gießt, so ungefähr.
Ja, genau.
Also für alle, die nicht wissen, was Idiocracy ist, unbedingt anschauen. Das ist ja ein
auf
Film,
jeden Fall
von Rob, keine Ahnung, schon 10 Jahre alt, ja, könnte der sein oder so.
Mehr wahrscheinlich sogar. Die entfallenen Corona-Jahre einfach mal dazu rechnen, also 15.
Also, und die durchschnittlichsten Menschen, die es gibt, werden eingefroren und wachen halt irgendwie 200, 300 Jahre später wieder auf, hätten eigentlich nach einem Jahr oder so wieder aufgeweckt werden sollen und wachen halt in der Welt auf, wo alle fürchterlich doof sind. Und das wird damit erklärt, dass sich halt die intelligenten Leute nicht fortpflanzen, sondern nur die Dummen. Und dadurch wird die Bevölkerung immer dümmer. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das wirklich so solche Zusammenhänge gibt. Aber in diesem Film ist das die These. Und
kann man darüber streiten?
Ich glaube, da kann man schon drüber streiten. Mhm. Weil wie viel Genetik bei Intelligenz eine Rolle spielt.
Ach so, ja, gut.
So,
ja, aber ich sag mal, es ist auch, also da muss man auch Bildung von Intelligenz vielleicht ein bisschen trennen, ja, weil Bildung ist eigentlich so, dass, also für Intelligenz, was die Anlagen sind, klar, da kann ich nichts dafür. Und die Bildung liegt halt oft daran, ist halt auch stark ans Einkommen geknüpft, so ein bisschen, ja. Also
was dann eben passiert, ist, dass diese zwei super durchschnittlichen Menschen in einer Welt aufwachen, wo sie dann plötzlich die allerintelligentesten sind, und zwar so intelligent, dass sie teilweise nicht verstanden werden in dem, was sie reden, und dann auch noch dafür dumm angemacht werden, wie komisch sie doch reden würden. Was soll das denn? Und ja. Lohnt sich, ist sehr lustig, aber hits different.
Tragikomisch.
Sag ich mal so. Aus heutiger Sicht oder auch damals eigentlich schon, aber das ist, kann ich nur empfehlen, wenn man das noch nicht gesehen hat. Das ist ein wirklich sehr guter Film.
Ja. Gut, also
Ich habe noch einen Nachtrag zu deinem, habe ich vorhin noch kurz notiert, zu deinen Medium-Artikeln. Da habe ich noch an was denken müssen, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir es im Stream oder im Podcast besprochen haben. Aber wir haben noch mal drüber geredet. Und zwar, erinnerst du dich, dass ich nach einem Urlaub mal mir TripAdvisor-Bewertungen angeschaut habe und gemerkt habe, bei dem einen Hotel sehen sie irgendwie gefaked aus und bei einem anderen Hotel
ja,
eher
genau.
nicht und eher so, aber am Ende kommt derselbe Wert raus, beide Hotels werden gleich gut bewertet, aber wenn man sich die Bewertung genau anguckt, denkt man so, das sind immer Leute, die nur eine Bewertung geschrieben haben und da war auch so ein Keyword drin.
Ja.
Was dann auffällt, nämlich irgendwie Fatima war besonders nett, stand irgendwie in 7 Bewertungen drin, da gab es keine Fatima. Ja, so. Das ist genau so ein Ding, die haben halt wahrscheinlich auch da zu irgendeinem Large Language Model gesagt, ja, nimm mal die Keywords und schreib uns mal irgendwie 700.000 Bewertungen. Und ja, dann kam halt immer wieder diese ominöse Fatima vor, die in dem Hotel doch arbeitet und irgendwie so nett ist.
Vielleicht ist das sogar absichtlich, das ist Reverse Psychology, weil die dachten, naja, wenn in so vielen Kommentaren gleichzeitig vorkommt, dass eine Mitarbeiterin Fatima ist, das ist ja so ein Zufall, das kann ja nur echt sein.
Ich weiß nicht. Naja, gut. Wir sind immer noch in der Retro.
Ja.
Und wir haben erst einen Punkt abgehakt.
Ja, jetzt fangen wir mal auf damit.
Genau. Ja, dann fangen wir mal an mit Dingen, die ich gemacht habe. Ich habe so ein paar Sachen gemacht in den letzten Wochen. Und zwar, das erste ist, ich habe gedacht, ich kenne ja selbst noch nicht alle HTML-Elemente auswendig. Wir sind ja momentan in so einer Serie, irgendwie zu lernen. Und was ist denn der Weg, um ab und zu mal ein neues HTML-Element zu lernen und sich damit zu beschäftigen? Ich habe einen kleinen Bot geschrieben, der auf Mastodon 2-mal am Tag ein HTML-Element postet mit dem Link zur MDN und mit einem Satz, was es grob tut. Hab die Daten mir aus der MDN geklaut, habe ich auch hingeschrieben, dass das die Quelle ist. Ich glaube, das ist in Ordnung. Genau. Und unter @dailyhtml auf Mastodon Social findet ihr den Daily HTML-Bot, der, wenn ihr ihm folgt, ja genau, jeden Tag 2 HTML-Elemente postet, solange bis keine mehr da sind, und dann fängt er wieder von vorne an, aber random.
Cool.
Genau. Also dem folgen, und ich fand das irgendwie ganz nett, dann kommt man irgendwie, also es gibt, die Idee ist natürlich nicht neu, das gibt es für andere Sachen. Ich erinnere mich, ich glaube, das erste, was ich in der Richtung mal gesehen habe, war Random MDN, noch auf Twitter damals, war, glaube ich, von Stefan Judis, wo irgendwelche MDN-Artikel gepostet wurden aus allen möglichen Bereichen. Da gibt es ja unendlich viel. Fand ich auch cool. Aber ich dachte, sowas auf HTML bezogen, weil ich meckere ja immer drüber, dass die Leute HTML nicht kennen und nicht verwenden. Und dachte ich mir, jetzt mache ich mal ein Angebot. Ich mache mal ein Angebot mit, hier könnt ihr so ganz in ganz kleinen Häppchen HTML-Elemente bekommen. Genau, und der läuft jetzt schon seit einer Weile. Und die Liste mit den Elementen, die schon genannt wurden, wächst. Aber es sind noch ein paar übrig. Und ich glaube, dadurch, dass es random ist, wird es auch nicht langweilig. Ich lasse den jetzt einfach mal laufen und mal gucken. Über die Technik können wir irgendwann vielleicht noch mal reden. War nämlich irgendwie ganz witzig. Läuft ja, über cool. GitHub Actions. Deployt er sich selbst, beziehungsweise haut er dann auch einen Post raus über die Mastodon-API. Und committet gleichzeitig noch in die Liste der schon verwendeten Elemente rein, das nächste Element, damit er das nicht nochmal macht. Das ist ganz witzig.
Und du kannst, das wusste ich gar nicht, kann man GitHub Actions irgendwie nach Zeitplan laufen lassen
ja,
und sagen, mach das.
Aber, ja, da gibt es so eine Cron-Drop-Funktion. Allerdings kann man sich nicht drauf verlassen, dass es, also die sagen selbst, eigentlich ist GitHub nicht dafür gedacht. Wir bieten diese Funktion an, wir garantieren dir aber nicht, dass es genau zu dieser Zeit läuft und wir garantieren dir eigentlich auch gar nicht, dass es überhaupt läuft. Von daher habe ich dadurch eine schöne Random-Funktion bei der Zeit eingebaut, weil es immer mal so ein bisschen zeitversetzt ist. Das ist mal eine halbe Stunde früher, mal eine halbe Stunde später. Stört mich jetzt nicht weiter. Es läuft aber zuverlässig genug, dass ich das dafür verwenden kann. Ja, wusste ich bis dahin auch nicht, dass das geht. Und es funktioniert ganz gut, ja, muss ich sagen. So, genau, folgt alle Daily HTML auf Mastodon. Also momentan hat er schon 84 Follower. Und ich glaube, er hatte innerhalb von einem Tag oder so schon 70. Das fand ich irgendwie schon irre. 42 Beiträge hat er schon geschrieben und er folgt genau zwei Accounts. Nämlich mir und Wo wir sind es vorne.
Sehr gut.
So, dann habe ich noch was gemacht. Und zwar habe ich es gebraucht für die Arbeit. Und zwar ist es so, wenn man Accessibility testet, möchte man auch Tastaturbedienung testen, Tastaturbedienbarkeit. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt auf einer Seite bin, die keinen sichtbaren Tastaturfokus anbietet, dann könnte ich ja theoretisch überhaupt nicht testen, nur sehr schwierig testen, ob die Tastaturbedienbarkeit generell gegeben ist, ich aber nur den Fokus nicht sehe. Ja, es kann ja sein, dass die Dropdowns und alles mit Tastatur funktionieren, die Navigation und was auch immer. Aber ich sehe es halt nicht, weil ich sehe den aktuellen Fokus nicht. Und das ist jetzt keine neue Idee, dass es Fokus oder Force Focus Bookmarklets gibt, die ich anklicke, die mir den Fokus sichtbar machen auf der Seite. Und mit so ein bisschen CSS, was dann in die Seite injected wird, so mit Important und dass man dann den Fokus sieht. Ich habe ein, zwei davon ausprobiert, die es schon gab, haben aber in meinem Fall nicht ausgereicht, weil zum Beispiel Container abgeschnitten wurden am Rand, sodass die Outline nicht sichtbar war. Das heißt, sie wäre theoretisch da gewesen, aber sie war dann halt nicht da, weil abgeschnitten wurde durch Overflow Hidden oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche noch was mit ein bisschen mehr Bums. Ich brauche was, was auch noch die Hintergrundfarbe ändert und was diverse Techniken einsetzt, um das Ding sichtbar zu machen. Und habe dann schnell mir selbst eins gebaut. Und da gibt es einen kleinen Artikel, den ich noch dazu geschrieben habe. Und das kann man auf meiner Website auch ausprobieren. Link kommt in die Shownotes. Das heißt Force Focus Bookmarklet. Und ich habe mich da inspiriert, zum Beispiel an dem Bookmarklet von Paul J. Adams. Das hat noch ein anderes Problem, nämlich, dass es externes JavaScript lädt, was auf Seiten mit Content Security Policy unter Umständen nicht geht. Inline ist nochmal eine andere Frage, ob Inline CSS, aber das ist oft erlaubt. Genau, probiert es einfach mal aus. Man kann es auch ausprobieren auf meiner Seite, indem man einfach auf den Knopf mal drauf drückt, dann wird es schon aktiviert. Man kann auch nochmal drücken, dann geht es wieder aus. Das haben auch nicht alle von diesen Bookmarklets, weil meistens muss man dann die Seite neu laden. Meins kann man wieder ausschalten. Genau, könnt ihr euch in eure Bookmark-Leiste ziehen und dann lustig Fokus testen. Genau.
Cool.
So. Und dann womit ich mich die Tage auch noch beschäftigt habe, aber das will ich auch nur ganz kurz anreißen, waren Terminal-Apps auf dem Mac. Und zwar, da muss man ja als Web-Developer ab und zu mal hin ins Terminal und Dinge tun. Und ich glaube, man kann es auch lieben lernen. Ich glaube, du hast auch jetzt ein bisschen lieben gelernt, das Terminal. Und jetzt gibt es auf dem Mac OS das Standard-Terminal, aber das ist hässlich und nicht so richtig konfigurierbar und auch langsam, wie ich gelernt habe. Und jetzt bin ich in so ein kleines Rabbit-Hole gefallen mit schnelle Terminals und was haben die denn so für Features? Also ich nutze schon seit einer Weile iTerm. Das ist so das, worauf sich viele geeinigt haben, weil das sehr, sehr, sehr viele Features hat und auch einigermaßen schnell ist. Und dann bin ich jetzt aber noch auf Ghosty gestoßen, was ich sehr, also das ist von dem es ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. HashiCorp, sagt dir das was?
Nee.
Jetzt muss ich gerade mal gucken, was die noch gemacht haben. Also ich kenne Vagrant von denen. Das ist so eine Virtualisierungsumgebung, mit der wir teilweise auf der Arbeit auch so Entwicklungsumgebungen aufgesetzt haben, die dann überall gleich sind bei allen Developern. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was die sonst noch so gemacht haben. Terraform kennen vielleicht manche, Infrastructure as Code. Das sind, glaube ich, so die Hauptsachen, wobei ich mich nicht mit den anderen Produkten nicht auskenne, egal. Einer der Gründer von HashiCorp, der mittlerweile die Firma verkauft hat, hat dieses Ghostie geschrieben. Und zwar ist der jetzt Milliardär, weil er seine Firma verkauft hat und hat jetzt viel Freizeit und Geld und hat sich gedacht, was mache ich in dieser Zeit? Ich könnte Jetski fahren oder mir eine Yacht kaufen oder mit dem Jet um die Welt fliegen. Ich glaube, das macht er auch, aber egal. Mhm. Ich baue Terminal, hat er sich gedacht, mache ich jetzt in meiner Freizeit. Ja, und sein Ziel war halt irgendwie ein sehr schnelles Terminal mit aktuellen Technologien zu bauen. Und ich habe es ausprobiert. Und dann kommt man ins nächste Rabbit Hole, nämlich wie testet man eigentlich die Geschwindigkeit von einem Terminal? Da gibt es Terminal-Performance-Tests. Einen, den ich ausprobiert habe, der heißt Doomfire. Mhm. Und den gibt es auch als Node.js-Applikation. Und das ist im Prinzip tatsächlich so eine Feueranimation und dann wird da angezeigt, wie viel Frames pro Sekunde theoretisch das jetzt anzeigen könnte. Das ist so ein Wert. Und ich habe heute tatsächlich meinen Monitor mal mit 4 verschiedenen Terminals gefüllt und die alle das gleichzeitig laufen lassen, um zu gucken. Ja, verrückt. Also falls ihr sowas mal machen wollt oder generell, was heißt Terminals auf dem Mac? Ich glaube, das Ghostie gibt es für alle Plattformen. Es gibt es auch für Linux und für Windows.
Also ich sehe es nur für Mac und Linux.
Echt?
Ja.
Echt? Das wundert mich jetzt. Ich dachte, das gäbe es auch für Windows. Warte mal, wo sind denn hier die Releases? Sind da. Assets. macOS. Source. Vielleicht hast du recht. Ich dachte, das gibt es auch für Windows. Aber es ist schick. Ich fand es auch relativ leicht zu konfigurieren. Ich glaube, es hat mit Sicherheit nicht so viele Features wie iTerm. Aber ich fand es irgendwie cool und probiere das jetzt gerade aus. Hatte jetzt gleich schon meine ersten Probleme, wenn ich mich mit SSH eingeloggt habe. Auf einem Linux-Host, dann hat es komische Sachen gemacht. Ich habe das auch gefixt. Falls jemand dem das Problem auch hat, könnt ihr euch gerne bei mir melden über Mastodon. Ja, und das zu meinem kleinen Rabbit Hole mit macOS Terminals.
Ja, cool. Man kann sich in so vielen Sachen so verlieren.
Ja, absolut. Ich habe ja irgendwann vor einem Jahr oder so damit viel Zeit verbracht, mein Terminal zu customizen, nur vom Look her. Und am Ende kam halt eins raus, habe ich, glaube ich, auch mal gepostet, das so aussieht wie bei Fallout, so grün auf grün. Und das habe ich tatsächlich jetzt relativ lang behalten. Das hat eigentlich dann auch gar kein Syntax-Highlighting, weil ich wirklich die einzige Textfarbe, die das hat, ist halt grün.
Ja, und apropos Fallout, das Doomfire heißt doch bestimmt Doomfire, weil das irgendwie eine Feuertextur aus Doom ist, oder? Ich habe mir dieses Demo jetzt gerade angeschaut und es sieht halt wirklich aus, wenn es so heißt, wird es wahrscheinlich davon sein, also sieht wirklich aus wie einfach so ein Feuer, das da so lodert, aber halt so in so einer, was ist das, 8-Bit, 16-Bit-Grafik?
Ja, es sind halt so Klötzchen, was man halt mit dem Terminal auch hinkriegen kann. Ja, genau. Witzig.
Okay, cool. Dann machen wir keine Property, weil wir haben ganz viele Properties und ich klicke zufällig auf irgendeine Werbung.
Klick mal
auf
Werbung. Das ist keine Werbung.
Ja, ich hab daneben geklickt, aber egal, wir machen den Battle-Rap. Ja, okay. warte mal. Mit W fängt's an. Werbung, Battle-Rap. Wir hatten normalerweise, glaube ich, 3 Werbungen. Aber wir machen den.
Hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.siv.de/spende. Auf www.siv.de/unterstützen findest du noch ca. 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir.
Ja, wir danken euch. Tatsächlich, es gab, gab jetzt auch wieder eine Spende, ne? Genau. Gerade die Tage kam eine Mail noch über Kofi, wo jemand dann auch geschrieben hat uns, ne, einen Kommentar oder ich glaube, eine Direktnachricht hinterlassen hat, so,
und da ging auch direkt Sticker hin.
Ja,
vielleicht an der Stelle. Also, das war tatsächlich eine Person, die jetzt irgendwie vor einer Weile angefangen hat, unseren Podcast zu hören.
Genau, und jetzt bei Folge 16 war und wirklich von Anfang an durchhört. Sehr cool.
Genau, und da hat sie jetzt noch ein bisschen was vor sich. Und total cool, weil offenbar, und das, ich wollte es nochmal auffrischen, weil ich wurde dann gefragt, ey, verschickt ihr eigentlich noch Sticker? Weil das haben wir relativ früh angefangen mit, wer uns was spendet, der hat auf jeden Fall, der kriegt auch ein Stickerpaket, wer da möchte. Und ja, das gilt auf jeden Fall noch und das sei hier an der Stelle nochmal erwähnt. Das heißt, wenn ihr irgendwo uns eine Spende einwerft, dann könnt ihr uns auch einfach eure Adresse mitschicken mit der Info, hey, schickt doch mal Sticker und dann kriegt ihr Sticker geschickt. Das ist jetzt gerade wieder passiert. Das ist auf jeden Fall immer mit dabei.
Vielen Dank und dann geht's.
Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
Das ist auch neu, mein Hirn hat einfach resigniert. Während ich irgendwas sagen wollte, dachte ich so, ach fuck, das geht doch eh daneben. Und dann habe ich einfach aufgehört zu reden.
Und du hast es hingekriegt, das ging daneben.
Ja, es ging daneben, sehr schön. So muss es sein.
So, heute, State of CSS 2025. Wir haben irgendwann mal, ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, dass wir das Podcast-Format, man spricht über so eine Umfrage, erfunden haben. All die Copycats da draußen. Hier hört ihr das Original.
Zumindest behaupten wir das.
Ich behaupte das einfach, bis mir das Gegenteil bewiesen wird. So wie man das im Internet ja macht.
Genau.
Ihr wisst Bescheid.
Ja, und selbst dann macht man es einfach wie die Taube und kackt aufs Schachbrett.
Dann lasse ich mir von ChatGPT einen Artikel schreiben, der vor 10 Jahren veröffentlicht wurde, der beweist, dass wir es doch waren. Genau. Ich fand's, also vielleicht State of CSS-Umfrage, vielleicht muss man noch ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat. Also es wird immer mal wieder, ich glaube in den letzten Jahren tatsächlich jedes Jahr immer wieder regelmäßig werden Umfragen gemacht. Es gibt State of JS, damit hat es glaube ich angefangen. Irgendwann gab es noch State of CSS und es gibt glaube ich auch State of HTML. Ist glaube ich auch mal gewesen jetzt. Es ist stetig gewachsen und was da gemacht wird, ist, da werden Features aufgelistet und es wird so ein bisschen gefragt, kennst du das, benutzt du das oder kennst du vielleicht gar nicht oder interessiert dich das eigentlich, das Feature, findest du es irgendwie spannend? Und da kommen schon interessante Sachen raus und da geht es auch nicht nur um CSS-Features an sich jetzt in dem Fall, wenn es jetzt um CSS geht, sondern da werden auch noch Frameworks aufgelistet. Übrigens, da werden auch Podcasts abgefragt. Ja? Mhm. Also falls ihr die Umfrage jetzt noch macht, da schreibt ihr uns rein. Wir würden nämlich gern mal auf mehr als 2 Nennungen kommen. Sowas hatten wir nämlich schon mal. Ja. Ich glaube, bei der State of JS-Umfrage, wenn man da genau in die Daten reingedrillt hat, hat man gesehen, genau 2 Leute haben uns genannt oder so. Wir wissen aber, dass es mehr Leute gibt, die uns hören. Und wenn ihr bei so einer Umfrage mitmacht, dann würde ich mich sehr freuen, wenn es das nächste Mal dann 3 sind. Das wäre doch schon was. Genau, da werden solche, die Umfrage ist auch so ein bisschen dann so, muss man nicht ausfüllen, auch so zur Person, weil die auch, die wollen auch Zusammenhänge erkennen mit, wo wohnt man, was für ein Geschlecht hat man und so, muss man jetzt nicht unbedingt ausfüllen, kann man sich selbst entscheiden, ob man das machen möchte und wie viel verdient man, wie viele Leute arbeiten in der Firma und sowas. Finde ich auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend, die Umfrage an sich und auch die Ergebnisse. Warum sprechen wir hier drüber? Weil diese Umfrage eigentlich immer ein schöner Ort ist, um rauszufinden, was gibt's denn so Neues? Und das ist jetzt auch so der Aufhänger. Wir haben das in der Vergangenheit schon auf verschiedene Arten gemacht. Bei mir ist es jetzt so, ich habe mir die Umfrage heute angeschaut, relativ intensiv. Die haben auch so ein schönes Feature mit Bookmarks machen. Das heißt, so mit einem, darüber würde ich gern mehr erfahren. Dann kann man hinterher, kriegt man nochmal eine Liste, tatsächlich auch mit Links zu Specs. Das fand ich ganz cool. Und so habe ich das heute gemacht und habe mir ein paar davon rausgesucht, die ich interessant fand und würde gern über die noch weiter reden. Das heißt nicht, dass das alles alle Interessanten sind. Das ist alles super spannend. Sehr, sehr viel spannendes Zeug in der Umfrage. Aber ich würde einfach mal meine Liste irgendwie so durchgehen. Mhm. Vielleicht so von den Sachen, die ich mir jetzt im Vorfeld auch noch angeschaut habe und wo ich sage, ah ja, das ist ja cool irgendwie, dass es das jetzt gibt. Vielleicht noch ein Disclaimer. Das ist jetzt natürlich meine ganz private Liste an Dingen und die sind fast alle experimentell. Also ist nicht gesagt, dass man das irgendwie jetzt schon einsetzen kann im Browser. Das kommt echt auf das jeweilige einzelne Feature an. Müsst ihr dann wirklich nachgucken. Das habe ich jetzt nicht für euch nachgeschaut bei jedem einzelnen Feature, inwieweit es schon umgesetzt ist. Also teilweise sind die sehr experimentell.
Ja.
Genau. Und das ist halt natürlich meine persönliche Liste jetzt erstmal, mit der wir jetzt anfangen. Da sind noch tausend andere Sachen. Und genau, ich lasse vielleicht auch Sachen weg, die spannend sind, aber die ich schon kenne. Also mir ging es jetzt vor allem um Dinge, die ich entweder so cool fand, dass ich dachte, wir müssen noch mal drüber sprechen, oder die ich halt tatsächlich noch nicht kannte. Genau. Ich habe gar nicht gesagt, wo man die Umfrage findet, nämlich auf stateofcss.com.
Genau, der Link kommt auch.
Aber ich glaube, wenn man State of CSS googelt, findet man es bestimmt auch. So. Und dann fangen wir mal an mit Calc-Size, Klammer auf, Klammer zu. Man kennt vielleicht Calc in CSS, womit ich Dinge berechnen kann. Und das ist halt oft so, dass, naja, da gehen halt nur Zahlen, sage ich mal. Oder man kann halt auch noch, ich glaube, man kann, geht es mit Pixelwerten oder so? Aber es geht halt nur numerische Dinge,
ja,
kann ich da miteinander miteinander berechnen. Und Calc Size ist jetzt dafür da, explizit um die Größen von etwas zu berechnen, aber ich darf dann jeweils einmal ein Keyword da drin verwenden, das keine numerische Größe ist. Sowas wie Auto, also endlich zu Auto animieren und zum Beispiel sagen, Auto minus 10 Pixel oder sowas.
Mhm.
Da kann man interessante Sachen mitmachen. Also es ist nicht nur Auto, sondern zum Beispiel auch Min-Content, Max-Content oder Fit-Content, was man als Keywords da verwenden kann. Und dann kann ich aber tatsächlich da noch Operationen drauf machen und Dinge abziehen oder geteilt durch.
Aber krass, dass man, ich versuche gerade zu verstehen, warum man das so gemacht hat. Das hat bestimmt irgendwas mit Backward-Compatibility zu tun, aber warum man dafür einen neuen Funktionsnamen gebraucht hat und nicht einfach einführen konnte, dass man bei Calc auch diese Keywords benutzen kann.
Das ist eine gute Frage. Also Backwards-Compatibility ist oft das Thema bei sowas, wenn was Neues erfunden wird. Habe ich jetzt nichts drüber gelesen, warum das so ist. Ist ja auch noch sehr experimentell, wenn ich sie richtig sehe. Sind wir mal gespannt. Das nächste Thema, das wurde jetzt schon ausreichend durchs Dorf getragen, aber ich will es jetzt hier nochmal ansprechen, und zwar sind das CSS-Carousels. Also so der Slider nennt man es auch manchmal. Tatsächlich gibt es ja schon eine Technologie, die gibt es jetzt schon länger, die man für sowas braucht, nämlich diese ganzen Scroll-Snap-Geschichten. Falls du dich erinnerst, die gibt es ja schon. Aber was man jetzt noch gebraucht hat, sind so Sachen wie bei einem Slider hast du ja oft so einen Previous-Button und einen Next-Button.
Ja.
Und unten vielleicht noch mal so Knöpfe mit direkt zu Slide X springen oder sowas. Und das Ganze soll jetzt tatsächlich mit nativen Mitteln umgesetzt werden. Und da gibt es dann halt, warum das jetzt bei der State of CSS-Umfrage dabei ist, da gibt es halt Pseudo-Elemente, Scroll-Button, Scroll-Marker, Group, Scroll-Marker, Target-Current, obwohl, warte mal, da kommen wir vielleicht, das ist noch was anderes, genau, Target-Current und Column. Und damit sollen dann tatsächlich in der Zukunft, soll es native Carousels geben können.
Krass.
Ich bin ja großer Verfechter von Native. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich muss das noch ein bisschen einordnen jetzt an der Stelle. Native ist in fast allen Fällen besser barrierefrei als selbstgeklöppelte Sachen. In diesem Fall hat sich die liebe Sarah Soedan die Mühe gemacht, das mal komplett zu durchleuchten aus Barrierefreiheitssicht. Und das ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr langer Artikel, wo sie aufs letzte Detail eingeht und kommt zu dem Schluss, das Ding ist eine Katastrophe, was Barrierefreiheit angeht in der aktuellen Spezifikation. Das ist aber auch total wichtig, dass jemand diese Arbeit macht, weil nur wenn jemand in diese ganzen Details einsteigt, kann man dann auch am Ende tatsächlich zu einem Punkt kommen, wo es dann eben gut ist. Ich glaube, es war schon bei vielen Webstandards, die neu kamen, so. Also ich erinnere mich noch an die ganze Dialoggeschichte, die mittlerweile, glaube ich, sehr gut funktioniert, wo es aber am Anfang auch echt schwierig war, die Implementierung in den Browsern, die aber mittlerweile nachgezogen haben. Jetzt bitte noch keine CSS-Carousels einsetzen, selbst wenn euer Browser der Wahl das schon unterstützt. Da gibt es noch einiges an Groundwork zu machen, bis das Ding funktioniert. Ich bin ja so, was Carousels oder Slider angeht, so unentschlossen, weil meistens denke ich so, ein anderes User-Interface-Element wäre besser gewesen. Hm. Ich finde, es gibt sehr, sehr, sehr wenige Beispiele, wo das sinnvoll ist. Ich habe tatsächlich vor kurzem bei Mastodon mal gefragt, ob mir jemand sinnvolle Beispiele für Slider nennen kann. Mhm. Weil ich wollte es ernsthaft wissen. So. Mir ist nämlich nichts eingefallen erstmal. Und dann kam tatsächlich das ein oder andere. Und das eine, was mir jetzt noch einfällt, war ich glaube, das explizite Beispiel war Thomann, wenn du jetzt auf einem Artikel bist und unten drunter so, und das passt gut zusammen mit dem und dem. Ja. Und dann hast du so eine Liste mit Sachen und willst aber vielleicht jetzt nicht die Seite länger machen, sondern das jetzt nur so, soll ich es nicht alles nach unten schieben? Mhm. Also möchtest auf kleinem Raum aber möglichst theoretisch viel zeigen können, weil halt 27 Artikel dazu passen oder so. Und dafür, da würde ich sogar fast mitgehen und sagen, ja, dafür ist es vielleicht sogar wirklich sinnvoll. Aber meistens ist es ja halt irgendwie auf Nachrichtenseiten oder auf irgendwelchen Blogs so oben, dass irgendwie da was rumflimmert die ganze Zeit und ich mir so denke, naja, wenn der Content nicht wichtig genug ist, warum muss man ihn dann irgendwie so jetzt da irgendwie anklicken? Das ist doch viel zu blöd und so kompliziert und so nervig.
Und gerade weil er nicht wichtig genug ist, ist es gut.
Ja, dann lass ihn halt weg.
Ist die Frage, wie viele Leute scrollen da auch wirklich durch bei diesen Produkten, die mich interessieren könnten, wenn unter den ersten fünf nichts dabei ist unter
den anderen 20. Das benutze ich tatsächlich. Ja. Habe ich dann so mal in mich reingefühlt und sagte, ja doch, auch bei Amazon, das benutze ich tatsächlich. Mhm. Aber das ist die meisten Fälle, die mir so im Arbeitskontext über den Weg laufen, sind eben News, sage ich mal, ja. Wo irgendwie die letzten sieben News und die werden dann in so einem Slider. Und da denke ich mir so, naja, aber dann, also entweder sind dir die letzten sieben News wichtig, dann zeigst du so untereinander an, oder du zeigst halt einfach nur Links. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man einen Slider verhindern kann. Ja. Und außerdem wissen auch die Leute, wie man scrollt. Wenn die Infos alle wichtig sind, dann zeigst du halt alle untereinander an. Das ist ja bei anderen Seiten auch kein Problem. Der Slider an sich ist immer schon ein problematisches User-Interface-Element gewesen. Gibt es in eine Million Varianten und es gibt JavaScript-Frameworks, die das da machen und fancy animieren und keine Ahnung was. Aber mir ist fast nie eine Variante über den Weg gelaufen, die barrierefrei war. Mhm. Also das ist ganz, ganz selten. Und wenn ihr da jetzt drüber nachdenkt und sagt, ah, scheiße, ich habe jetzt irgendwie sowas, aber ich möchte schon, dass es barrierefrei ist, so die grundlegende Frage, der grundlegende Tipp, den ich geben würde, wenn ihr so ein Element habt, das ihr nicht wegdiskutiert bekommt, überlegt euch, funktioniert es, ist der Inhalt so, dass man ihn auch untereinander schreiben könnte, ganz normal, dass das nur eine andere Repräsentationsart ist. Kann ich da durchtappen mit der Tastatur, als wäre der Inhalt einfach nur untereinander, ohne dass was stört. Und wenn das gegeben ist, dann seid ihr schon auf dem richtigen Weg. Ich bin dann immer noch der Meinung, dass ihr keinen Slider verwenden solltet, in fast allen Fällen. Aber dann seid ihr schon auf einem ganz guten Weg. Also ich habe jetzt bei Thomann das Ding nicht getestet auf Barrierefreiheit, kann ich nicht sagen. Ich habe nur gesagt, das wäre sowas, was ich akzeptieren würde. Ich meine beim ZDF in der Mediathek, aber die ist jetzt, glaube ich, neu gemacht worden. Die haben sowas ja natürlich auch viel. Und ich meine, das wäre tatsächlich mal, das habe ich irgendwann mal in der Vergangenheit getestet und das war ganz gut gelöst, auch was die Barrierefreiheit angeht. Wichtig ist auch, dass da nicht 1000 Elemente fokussierbar sind, sondern dass du vielleicht einfach nur eins hast, was mit einer sinnvollen Überschrift und so weiter. Da könnte ich mich jetzt tausendfach drüber auslassen. Wenn ihr Slider verhindern könnt, macht's. Also einfach kein Slider, kein Carousel und schon gar nicht automatisch animiert. Das macht alles nur Probleme. Ja. Und vielleicht haben wir ja in Zukunft was einem dann zumindest was die Barrierefreiheit angeht, einen Standard schafft, der funktioniert. Aber das ist jetzt derzeit noch nicht der Fall. So, das waren die Slider. Da habe ich jetzt viel mehr drüber geredet, warum man es nicht verwenden sollte.
Aber das muss man manchmal. Weil es halt noch nicht perfekt funktioniert. Wenn es das mal tut, dann ja, findet man vielleicht auch mehr Beispiele dafür, weil man es dann hoffentlich auch öfter sieht. Oder auch nicht öfter sieht, weil es wirklich keiner braucht.
Das nächste, was ich gefunden habe, ist New Capabilities for Attribute. Also Attr in Klammern, mit Klammer auf, Klammer zu.
Endlich.
Und zwar, und da haben sie offenbar, da gab es wohl keine Backwards-Compatibility-Probleme. Mhm. Weil das ist zumindest so angedacht, dass das genauso funktioniert wie vorher mit dem mit demselben Namen. So, und da kann ich nämlich dann zum Beispiel das nicht nur bei Content einsetzen, also vielleicht muss man kurz erklären, Attr ist ein Wert, den es üblicherweise gibt bei in Pseudo-Elementen, Before und After. Und in den Pseudo-Elementen Before und After in CSS kann ich ja den Content vergeben mit dem mit der Content-Property. Und da konnte ich schon immer auf ein HTML-Attribut zugreifen und den Wert. Und das Problem war, dass das eben immer nur einfach Text ist, ein String, der da genommen wird. Also man kann durchaus, man konnte als Content zum Beispiel den Wert von einem HTML-Attribut nehmen und dann tatsächlich den Text da ausgeben und da oder damit irgendwas machen. Jetzt hat man aber vielleicht den Fall, dass man aus irgendeinem Grund da eine Farbe haben will. Man hat jetzt in seinem Data-Attribut oder sowas, muss ja kein Data-Attribut sein, kann ja jedes beliebiges Attribut sein, aber man hat in seinem Data-Attribut vielleicht aus irgendeinem Grund eine Farbe drin, also eine Hexfarbe oder so. Und das dann wieder rumzuwursteln, dass man das dann irgendwie hinkriegt, naja, irgendwie ein bisschen nervig. Aber dafür gibt es jetzt Types. Das heißt, ich kann zum Beispiel dann in Zukunft schreiben Background-Color Doppelpunkt, und zwar schon, ihr seht schon, nicht Content, ja, Background-Color Doppelpunkt Attr, ATTR, Klammer auf, Data-Color, wenn jetzt das Data-Attribut Data-Color heißt. Und dann schreibe ich hinten dran Type, Klammer auf, Spitze, Klammer auf, Color, Spitze, Klammer zu, Klammer zu. das müsst ihr euch wahrscheinlich einfach mal angucken. Das ist jetzt schwer so zu erklären. Code liest sich so schlecht vor im Podcast. Ja. Aber das ist ziemlich mächtig.
Das ist, also ich habe gerade überlegt, was könnte man das noch alles nutzen? Also wenn du ein Custom-Element irgendwie baust, das, oder zum Beispiel du willst einen Custom-Color-Picker bauen, ja, also Input-Type-Color, so ähnlich in der Art. Und dann kannst du da wirklich einfach einen Farbwert übergeben und anstatt, dass du in dem Skript, das das Element registriert, irgendwie das handeln musst, dass wenn der Wert gesetzt ist, dann setzt das als dessen CSS-Property, kannst du halt einfach das per CSS direkt machen. Also man kann das Element nutzen und die Vorschaufarbe ist dann automatisch die richtige.
Es gibt noch weitere Typen. Es gibt nicht nur den Farbtyp, es gibt auch noch Angle, also für Degrees oder Turn. Es gibt noch Integer, es gibt noch Length für Length Units, Numbers. Also ich lese jetzt nicht alle vor, ja. Es sind noch ein paar mehr. Percentages, Resolution für Media Queries zum Beispiel. Und Time auch, also für Sekunden oder Millisekunden. Also da geht dann schon einiges. Also das wird wieder einiges an JavaScript auffressen, was man vorher irgendwie komplizierter sich hinskripten musste. Coole Sache, bin ich gespannt. Wir verlinken einen Blogartikel von der lieben Una von Google. So, soll ich einfach weitermachen?
Ja, mach das.
Dann gibt es, und jetzt kommen wir vielleicht zum Titel der Sendung, weil ich habe ganz bewusst so ein bisschen, ich wollte so ein paar Leute triggern. Es gibt ja so die Leute, die sagen, was, das ist doch alles keine echte Programmiersprache. Ich habe gesagt, nee, also jetzt wird CSS langsam eine Programmiersprache. Wenn ich nämlich zum Beispiel sowas habe wie if in CSS, das ist tatsächlich jetzt geplant. Ja. Das Beispiel, was jetzt hier auf der Chrome-Seite genannt wird, das ist jetzt eher simpel. Ich glaube, da geht noch einiges mehr. Also tatsächlich, ich lese einfach mal kurz vor, das Beispiel, was wir da haben. Background Color if Style, Klammer auf, und dann Color Doppelpunkt White, Doppelpunkt Black else White. Also im Prinzip wird die Hintergrundfarbe gesetzt von der normalen Farbe. Also abhängig von der Textfarbe wird die Hintergrundfarbe gesetzt. Total coole Sache. Also ich glaube, da kann man aus diesem kleinen Beispiel kann man noch gar nicht sich erahnen, was man damit alles machen kann.
Das ist wirklich eine Schnittstelle jetzt zwischen dem, was du im Browser mit JavaScript modifizierst, im DOM, und wie das CSS darauf reagiert. Und dann, ja, sind wirklich halt Logiken möglich, die alles Mögliche am Ende beeinflussen. Ne? Das dann kombiniert und vielleicht mit irgendwelchen Container-Queries. Krass.
Sehr interessant ist da natürlich dann auch die Frage nach Separation of Concerns. Werden jetzt hier und eigentlich schon seit mehreren Jahren nicht eigentlich verschiedene Dinge miteinander vermischt, wo man ursprünglich mal ein klares Modell hatte mit, naja, CSS ist für den Style, aber wenn ich da jetzt irgendwelche Logik mitmachen kann, ich meine, es geht ja schon aber seit einer Weile.
Es geht trotzdem um den Style, es bleibt immer beim Style. Du wirst jetzt nicht damit irgendwie Sachen im DOM beeinflussen können. Ja, also dafür ist halt JavaScript da. Gut, wobei so ganz stimmt das nicht.
Mit dem Before- und After-Content
kannst du schon Sachen auch beeinflussen. Aber jetzt irgendwie,
aber ich dass könnte
du
auch Attribute Sachen
schreiben ausblenden. Kannst oder so, das halt nicht.
Ja, das nicht. Aber ich habe dann schon gewisse Logikbausteine. Ich finde das schon, muss man, also ich bin so hin und her. Ich finde es mega mächtig, aber diese Sprache, ich hab jetzt gerade diesen HTML-Bot gebaut, ja. Und der HTML-Bot, HTML bietet sich für sowas total an. Warum? Es ist relativ überschaubar. Es gibt halt 100 so und so viele Elemente und das ist nicht viel und damit kann man arbeiten. Jetzt habe ich mal versucht rauszufinden, das liegt auf der Hand, jetzt machen wir das Ganze für CSS noch. Find mal die ganzen CSS-Spezifikationen und überleg mal, wie viele CSS-Properties es gibt. Das ist ja, es ist ja völliger Wahnsinn mittlerweile. Und es kommen halt irgendwie auch noch einiges dazu. Ich habe den Satz vorhin gar nicht gesagt, den ich oben. Das machen wir da vielleicht am Ende. Ich schiebe den nochmal ans Ende. Genau, so. Aber if, genau. Als nächstes kommen wir zu Sibling Index und Sibling Count Functions. Und das ist genauso verrückt, wie es klingt. Ich habe auch eine Demo ausprobiert, geht derzeit in Chrome Canary. Und das macht genau das, was es sagt. Das gibt mir den Wert zurück, das wievielte Geschwisterelement des aktuellen Parents bin ich eigentlich? Oder wie viele Elemente gibt es denn im aktuellen Parent? Wie viele Kindelemente gibt es denn? Was ich damit dann zum Beispiel machen kann, ist, ich kann sagen, diese Zahl nehme ich in einen Calc mit rein und lasse dann die Elemente einzeln nacheinander rein animieren, je nachdem, das wie viel der Element es ist, indem ich sage, ja, okay, ich nehme jetzt hier das Transition Delay als Wert, den ich damit berechne und sage, naja, beim ersten mache ich das mal 1, beim zweiten mache ich das mal 2 und so. Und damit kann ich dann quasi so eine schöne Animation machen, so eine Treppe, wo sich die einzelnen Elemente langsam reinschieben in die Seite von oben nach unten, wenn ich diesen Wert habe. Also da ist es, glaube ich, auch, sind wir noch ganz am Anfang, zu verstehen zu können, was man damit alles bauen kann. Habe ich auch mir schon öfter mal gewünscht, dass ich in CSS die Möglichkeit habe, zu wissen, wie viele Elemente sind es denn jetzt eigentlich? Weil damit kannst du dann auch die Farben durchrotieren. Das ist auch in dem Beispiel, was wir verlinken werden.
Also im Endeffekt, weil jetzt noch mal zu dieser Diskussion, geht das schon zu weit oder nicht? Aber es ist, wir lösen Sachen ab, für die man bisher JavaScript benutzt hat, nur um grafisch was zu verändern. Also genau dieses, ich möchte, dass die Sachen nicht auf einmal reingeflogen kommen, sondern dass die nacheinander reingeflogen kommen. Da hätte man jetzt JavaScript benutzt, nur um das dann zu berechnen und dann die Animationen entsprechend dann irgendwie mit Delay zu starten. Und das finde ich eigentlich schon gut, dass das jetzt dann mit CSS direkt möglich wird.
Du kannst jetzt aber schon mal die Frage stellen, also in diesem sag nicht, das muss so sein, aber in dem alten Modell hieß es mal, HTML ist der Content, CSS ist der Style und JavaScript ist Verhalten oder Behavior. Und nach dem Modell ist das allein in dem Augenblick, wo CSS-Animationen kamen, war CSS halt auch schon Behavior.
Ja.
Eine gewisse Art, also nicht alles, aber schon extrem viel und es wächst ja immer weiter. Also Sibling Index sind Sibling Count finde ich sehr spannend. Also ich habe jetzt gerade die Tage auf meiner Webseite, auf meiner persönlichen Webseite bei den Projekten genau sowas gebastelt, dass die Elemente nacheinander reingeflogen kommen. Und jetzt sehe ich, irgendwann kann man das nur mit CSS machen, dann braucht man gar kein JavaScript mehr für. Wie cool ist denn das?
Und zwar genau das. Mit dem Sibling Index.
Also bei dem habe ich es ausprobiert, da braucht man einen aktuellen Chrome Canary und dann kann man sich die Demo anschauen.
Ah, schade, okay, das wird also noch lang dauern. Aber cool.
Ja, wer weiß. Ja, gut, also jetzt aber, nicht dieses Jahr noch irgendwie für alle. Vielleicht kommt es auch nie, keine Ahnung. Aber fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm. So, dann etwas, was wir vielleicht schon mal hatten, aber das ist jetzt aus der Kategorie, fand ich so cool, dass ich es nochmal ansprechen wollte. Und zwar Target Text. Und zwar ist das ein auch ein Pseudo-Element, das, wo fange ich an? Dafür braucht man Text-Fragments. Und zwar, man kennt ja URL-Fragments, sodass man auf der Seite zu einer bestimmten ID hinspringen kann, dass man einen bestimmten Bereich auf einer Seite verlinkt oder einen bestimmten Ort. Und es ist ja mittlerweile so, es gibt jetzt auch die Technologie der Text-Fragments, wo ich tatsächlich in die URL einen bestimmten Text mit reinpacke und der erste Match davon auf der Seite, den kann ich verlinken. Das heißt, ich kann nicht nur irgendwie ein Element mit einer ID verlinken, sondern ich kann tatsächlich ganz ohne, dass die Seite das unterstützt, einen ganz bestimmten Textteil auf der Seite verlinken. Wenn der sich natürlich irgendwann ändert und da ein Wort dann anders ist und es in meinem Link drin ist, geht er natürlich kaputt. Aber das ist ganz schön mächtig. Und wofür jetzt Target-Text da ist, ist um diesen Text, der eben per Text-Fragment-Link markiert wird, auch tatsächlich visuell hervorzuheben. Finde ich total cool, weil nämlich, das ist im Prinzip, wenn man das einbaut bei sich, ist das vor allem, dass andere es benutzen können, wenn sie auf den eigenen Artikel verlinken wollen. Dann sagt, ja, okay, Target-Text ist dann diese und diese Farbe, dass man es dann auch hervorgehoben sehen kann. Weil ansonsten ist es so, da bin ich auch schon am Überlegen, ob der Browser das nicht eigentlich machen sollte. So wie beim Suchen. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt Steuerung F oder Command F drücke und dann irgendwas eintippe, dann markiert mir der Browser ja auch die gefundenen Suchergebnisse.
Ja,
genau. Und eigentlich habe ich mir überlegt, eigentlich könnte der Browser auch so einen Default-Style für sowas mitbringen, auch bei Seiten, die es nicht eingebaut haben, dass das hervorgehoben wird. Aber Target-Text ist genau dafür. Mhm. So, genau, das fand ich einfach sehr, sehr cool. Und jetzt, wer jetzt,
okay, jetzt wird's krass. Okay.
Wer jetzt noch dran zweifelt, nach diesem Blog, dass CSS eine Programmiersprache ist.
Oder auf dem Weg dahin ist, definitiv.
Functions. Und auch da gibt es einen sehr schönen Artikel von CSS-Tricks und ich finde die ja immer sehr gut zugänglich geschrieben. Ich habe ihn ehrlich gesagt in der Vorbereitung nicht komplett gelesen, aber weit genug, um sagen zu können, ei, ei, ei. Und auch der Autor des Artikels hat selbst geschrieben, dass er sich genauer angeguckt hat und dann auch den Kaffee ausgespuckt hat, wie in dem Meme, das man kennt. Ne? Also ich lese jetzt einfach mal vor. Ja, das ist CSS, was ich jetzt vorlese. Ja,
das ist Teil von CSS Houdini. Da hatten wir es ja mal drüber.
Ah, ist es?
Ja. Also es hat auch einen Kommentar unten geschrieben. Und ich glaube, all diese Sachen mit dem Ad, also diese Erweiterung, das ist alles so Houdini-Zeug. Wir haben da ja mal drüber gesprochen und irgendwie so getitelt Houdini entzaubert. Wer weiß, vielleicht kommt. Ja, das ist lange her. Wann war das denn? Das war unsere Folge 6. Folge Nummer 6 im April 2020.
Houdini hatte ein akademisches Problem. Es war alles ein bisschen zu kompliziert formuliert, meiner Meinung nach. Aber das liest sich jetzt sehr gewohnt, tatsächlich, wenn man andere Programmiersprachen kennt. Also, jetzt haben wir schon viel drum herum geredet. Jetzt sage ich aber mal ein Beispiel. Also stellt euch vor, in CSS steht jetzt ein Block. Der fängt an mit @function. Dann kriegt die Function einen Namen mit --. Name, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. So, das sieht jetzt erstmal, das sieht fast aus wie eine JavaScript-Function. In dieser Klammer auf, Klammer zu kann tatsächlich auch ein Parameter drinstehen und dieser Parameter kann sogar auch ein Default-Value haben. Und die Funktion hat einen Rückgabewert. Und diese Funktion, die hier jetzt in dem Artikel als Beispiel genannt wird, Ich lese sie mal kurz vor, so also ganz grob. Und zwar, die heißt dashed border, @function dashed border und dann in den Klammern color, Doppelpunkt red als Default Value und dann in den geschweiften Klammern result, Doppelpunkt, 2 Pixel dashed var color. Das heißt, ich kann von außen in die Funktion die Farbe reingeben und dann wird mir da quasi der Farbwert, der Borderwert die Farbe in die Border reingeschrieben und das kann ich dann wiederum als Dashed Border Function woanders auf, also ich habe dann in Div, da steht Border Doppelpunkt, minus minus Dashed Border, Klammer auf, Klammer zu, wichtig, Klammer auf, Klammer zu. Und damit wird die Funktion aufgerufen. Und in dem Fall würde dann die rote Border genommen werden, weil das der Default Value ist. Aber ich kann halt, könnte jetzt noch die Farbe reingeben und dann würde ich in diesem Falle meinen kompletten Border-Wert 2 Pixel Dashed Red zurückkriegen, oder eben die Farbe, die ich reingegeben habe. Und auch das ist wieder etwas, wo man jetzt noch gar nicht erahnen kann, meiner Meinung nach, was man damit alles bauen kann. Weil das ist jetzt, damit kann ich jetzt wirklich, das ist im Prinzip, das ist noch mächtiger als SAS-Mixins. Aber es geht so in diese Richtung. Ich kann so komplett wiederverwendbare Bausteine nehmen, wo ich irgendwelche Parameter reinwerfe. Also das ist wirklich, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich drauf freue, irgendwann mal in 5 Jahren CSS zu lesen und zu denken, ich verstehe davon gar nichts.
Ja.
Weil
ja.
irgendjemand diese ganzen neuen Funktionen gelernt hat und ich so noch so ein bisschen bei meinem alten Kram geblieben bin. Und ich versuche ja, wir versuchen ja auch in dem Podcast, das ist ja nicht nur für euch, das ist ja auch für uns, dass wir uns weiterbilden und irgendwie die neuen Sachen lernen. Aber das ist so fernab von allem, was ich jemals so an CSS geschrieben habe und so viel mächtiger, da bin ich sehr drauf gespannt. Wobei ich sagen muss, diese Schreibweise, die ich da jetzt sehe, ist, wenn man schon mal JavaScript geschrieben hat, extrem vertraut. Und ich glaube, deswegen kann sich sowas auch durchsetzen. Ja, also das mehr als die Houdini-Sachen, die ich von früher noch so, also die wir damals besprochen haben. Vielleicht war das da auch schon dabei und ich habe es irgendwie abgetan.
Das ist so lange her und ich habe auch nie wieder das danach dann verfolgt. Da gab es da so eine Übersicht, was ist schon umgesetzt und was nicht. Ich habe das gar nicht mehr weiterverfolgt. Ja.
Also das sieht für mich so zurechtgeklöppelt aus, dass man es durchaus, dass man es verstehen kann und dass es nicht irgendwie so aussieht wie Blackmagic irgendwie in CSS, sondern das sieht aus, als ob es vielleicht in CSS hingehört. Und da bin ich sehr gespannt, was da die Leute für sich für Utility-Functions bauen. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll es ist, jetzt das, die Farbe von einem Border. Also man kann sich da drin total verlieren, in Dinge abstrahieren. Und man sollte gut drüber nachdenken, wie weit man was App abstrahiert und ob das noch sinnvoll ist, weil wenn du dann am Ende irgendwie ein Detail ändern musst, dann musst du deine komplette Funktion erweitern und dann wird es teilweise sehr eklig. Das kenne ich aus anderen Programmiersprachen. Das Problem werden wir dann hier auch haben. Aber es ist auf jeden Fall da, auch da bin ich sehr gespannt, was die Leute sich da noch so einfallen lassen damit. Ich habe irgendwo auch gesehen, da gibt es Leute, die bauen sich dann zum Beispiel Grids damit, was ich eine coole Idee finde. Na, du kannst ja dann sagen, naja, ich brauche jetzt hier ein Grid, das ist so und hier ein Grid, das ist so und ich gebe einfach nur die Parameter rein und dann habe ich den, wird mir der Code da zurecht. Also es ist dann am Ende vielleicht sehr, sehr lesbar, da wo ich es anwende an der Stelle, sage, ah ja, hier, ich mache hier Grid, bla bla bla, 1, 2, 5, wobei die Grid-Schreibweise an sich schon relativ einfach ist, muss ich sagen. Ja, das waren meine Punkte, die ich mir ein bisschen näher angeguckt habe. Hast du denn noch welche? Darüber hinaus?
Ich habe mir zwar auch alles durchgeklickt, aber ich habe es nicht gespeichert. Also ich habe die Umfrage nicht gemacht und ich habe bilderweise mir auch nicht, jetzt bin ich am falschen Browser, ich habe mir auf die Reading-Liste ein paar Sachen gesetzt gehabt. Das habe ich jetzt aber in dem Browser hier nicht mehr.
Kein Problem.
Genau, also ich hatte mir so ein bisschen die alles, was 2025 war, angeschaut. Da waren jetzt auch schon ein paar Sachen. Das Calc Size zum Beispiel war dabei. Ich gucke jetzt einfach, ich fliege nochmal schnell drüber, ob mir noch was auffällt, wo ich dachte so, oh wow. Bei den Scroll-Driven Animations zum Beispiel musste ich nur dran denken, so unsere CSS-Wunschfolge mal so ganz am Anfang, wo ich genau das gesagt habe, so, das wäre doch cool, wenn ich auf das Scrollen reagieren würde, könnte. Und das ist ja jetzt auch schon, unter anderem bei solchen Carousel-Geschichten kann man das ja nutzen, damit das eben dann auch da und da hinspringt und so. Genau. Was haben wir hier noch? Shape bei Clip Path, das ist neu hinzugekommen, aber ich glaube, oder gab es da vorher nur andere Werte? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass wir über Clip Path aber auch schon gesprochen hatten. Color Mix und so weiter, da hatten wir mit diesen White Gamut Colors und so, da hatten wir auch eine eigene Folge dazu, zu jetzt 50% mehr Farben auf deiner Website. Dann haben wir hier was noch. Scroll Different Animations, genau, das war das. Container Scroll State Queries. Das war mir zum Beispiel auch neu. Also ich kannte Container Queries, was die Abmessung angeht. Dann gibt es ja auch Container Style Queries. Da hatten wir es, glaube ich, auch schon mal drüber, aber auch nur so am Rande. Also dass man wirklich auf den Stil von einem Container reagieren kann. Und dann gibt es eben auch Scroll State Queries. Also da kann man dann gucken, scrollable top, also wie weit, also kann ich da noch nach oben scrollen und dann passieren irgendwie, dann kann ich Dinge verschieben, also back to top ist jetzt da zum Beispiel als Beispiel, dass ich dann, also das erscheint irgendwie nur, wenn ich noch scrollen kann, ansonsten verschwindet das und irgendwie solche Sachen. Genau, die Carousels haben wir besprochen. Dann haben wir noch die Math-Geschichten, da haben wir aber auch schon mal am Rande drüber gesprochen, ja. So dass man jetzt auch Wurzel und Sinuskurven und was weiß ich alles machen kann. Auch das wieder alles mehr Richtung Programmiersprache. Vielsizing bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ah, Vielsizing Content. War das die Geschichte mit den Auto-Scrolling Text Areas?
Ja.
Genau. Das war das, ne? Genau, Target Text hast du gesagt, Functions. Display Contents, hast du dir das angeschaut? Weil es hat, nee, sagt mir auch nichts. If-Else hatten was,
die Sibling-Index-Sachen. Also es gibt also sehr es viel, war, was man sich war, noch anschauen kann.
Also es war dieses Jahr echt mehr als in den vergangenen Jahren an Neuem, würde ich jetzt behaupten, so aus der Erinnerung von den letzten Umfragen her.
Genau, ich habe jetzt noch aufgeschrieben, das hast du auch vorhin schon gesagt, Offset Path und Shape. Discrete Properties Animations, da geht es tatsächlich darum, dass man auch zum Beispiel das Aufklappen eines
Dialog-Geschichten und sowas, oder?
Animieren kannst. Stepped Value Functions, Round Mod, RAM, Sign Related Functions, Sign und Apps, Scope, Add Scope und Field Sizing hatte ich auch noch aufgeschrieben. Field Sizing, das ist die Geschichte, dass man ein Text Area oder ein Input Feld automatisch wachsen lassen kann mit dem Inhalt. Genau, also es gibt eine Million Sachen, über die wir jetzt noch hätten mehr sprechen können. Aber müssen wir jetzt nicht, weil ihr könnt euch das auch selbst angucken. und vielleicht können wir das Thema irgendwie weitestgehend abschließen mit dem ersten Satz aus der State of CSS Umfrage, der ganz oben steht, nämlich There's only one item on my CSS wishlist for 2025, a slower pace.
Ja, sehr gut.
Weil die Person, die die Umfrage gemacht hat, offenbar auch schon gesagt hat, eieiei.
Das ist echt viel, ja. Die armen Leute, die neu das ganze Handwerk lernen müssen, oder?
Naja.
Ja, also teilweise, ja, ne? Also teilweise, ja, und nein.
Also die Hürde, die wir überspringen mussten, als wir angefangen haben, war sehr viel kleiner. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es so eine Million Sachen gibt, dass es schwieriger ist anzufangen, weil man erstmal erschlagen wird.
Genau.
Aber ich wurde damals auch schon erschlagen. Aber jetzt ist es noch viel krasser. Das heißt, es gibt vielleicht viele Leute, die gar nicht erst anfangen deswegen. Das finde ich schade.
Ja, und das ist jetzt nur der CSS-Bereich. Ne? Wir haben ja das Gleiche auch jedes Jahr bei JavaScript, wo so viele Sachen dazukommen. Und auf auch HTML Seite, entwickelt sich weiter. Also wenn du das, also nicht nur, du lernst ja dann, man lernt ja auch eigentlich dieses Gesamtpaket so zusammen. Also zumindest mal HTML und CSS. Und sobald man halt irgendwas dynamisieren will, noch JavaScript.
Nee.
Und das ist halt, es ist so viel. Es sind drei Bereiche und die dann also auch noch in der richtig Theorie zu durchsteigen. Also
sollten die Leute das lernen. Aber was die Leute lernen, ist React Components und Tailwind. Und nicht HTML und CSS.
Oder also sie machen nur noch Vibe-Coding.
Oder nur noch Vibe-Coding. Und dann kann man ja sehen, wie weit man damit kommt. Wenn man weiß, was man tut, kann man damit sehr schnell vorankommen. Wenn man nicht weiß, was man tut, baut man regelmäßig Sicherheitslücken. Da gab es jetzt schon viele Sachen, wo sich dann Leute bei Reddit beschwert haben, oh ja, ich habe hier voll die coole App gebaut, erst angegeben, ja, ich habe die gewipe-coded, an einem Wochenende war meine Software-as-a-Service-Applikation fertig und dann eine Woche später, scheiße, ich bin gehackt worden, was mache ich jetzt? Und ich denke, naja, gut. Ja.
Ja.
kein Mitleid irgendwie. Also so Basics, was Security angeht, sollte man dann trotzdem vielleicht. Frag zumindest mal deine AI, ob das Ganze sicher ist, was sie da gebaut hat. Das ist dann schon besser als nichts, aber auch keine Garantie.
Frag eine AI oder den Millennial deines Vertrauens.
Ja, genau.
Okay, wir haben gleich zwei Geigenteile. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Das war jetzt ein schönes, schönes Ende. Und dann machen wir jetzt den Jingle und dann gibt es noch ein Geigenteil, zwei Geigenteile auf die Ohren.
Schlingel, Dingel.
Das Geigenteil.
Geigenteil.
Sexy. So, also, wir fangen mal an mit meinem, ganz kurz. Also, vor längerer Zeit, haben wir mal im Stream uns einen Browser angeguckt, den wir faszinierend fanden. Wir haben da so ein, ich glaube, es war so ein YouTube-Video, da haben wir uns das irgendwie angeschaut und dachten so, oh, das ist ja cool, oh, das ist ja nett, das ist ja schön animiert und das Onboarding da. Die Scheiße war, man musste sich da halt anmelden, um ihn benutzen zu können. Der Browser hieß Arc. Und der hat so einige Designentscheidungen ganz gut gefällt und so ein paar neue Ideen reingebracht. Also so vertikale Tabs, jetzt keine bahnbrechende neue Idee, aber so ein bisschen neu gedacht. Auch, dass es da so Spaces gibt, zwischen denen man hin und her schalten kann und auch so angepinnte Tabs, die irgendwie da hübsch sind. Aber auch, dass der Browser an sich so ein bisschen netter designt ist, dass man so ein bisschen mit den Farben da rumspielen kann. Aber auch, und da kommen jetzt die Killer-Features, Split View von mehreren Tabs, die man gleichzeitig nebeneinander anzeigen kann. Was ich finde, ein Killer-Feature ist. Hat nämlich eigentlich, oder hatte sehr lange kein anderer Browser. So, jetzt wie gesagt, ich habe ja gesagt, das Problem war, du musstest dich bei dem Ding anmelden. Ich möchte mich im Browser nicht anmelden müssen, um ihn zu verwenden. Mhm. Jetzt ist auch das passiert, was passieren musste. Die Leute, die Arc gemacht haben, haben gesagt, nee, wir machen jetzt einen AI-Browser, wir machen jetzt Arc nicht mehr weiter. Also trotz, dass viele sind über diese Hürde gesprungen, haben gesagt, ja, okay, dann melde ich mich halt an oder haben da nicht drüber nachgedacht. Und dann habe ich vor über einem Jahr, glaube ich, schon gesagt, Mensch, aber Firefox ist doch Open Source, kann jemand bitte Arc mit Firefox-Technologie nachbauen? Und ich bin mir jetzt relativ sicher, dass die Leute jetzt nicht auf mich gehört haben, die das gemacht haben. Aber vor einiger Zeit gab es dann plötzlich den Zen-Browser. Und der Zen-Browser hatte schon immer das Ziel, Arc nachzubauen, aber halt mit Firefox hinten dran. Mhm. Und ich habe den auch vor einiger Zeit schon verwendet, bestimmt vor einem halben Jahr oder so, habe ich den schon mal getestet und dachte so, boah, ist noch so ein bisschen rough around the edges, funktioniert alles nicht so richtig gut. Aber jetzt, mittlerweile, ist der richtig, richtig gut geworden. SplitView funktioniert jetzt so, wie man sich's vorstellt. Man kann, glaube ich, sogar mindestens drei Seiten in SplitView sich angucken und in allen möglichen Kombinationen. Man kann die mittlerweile auch aufeinander ziehen, sodass ich quasi sagen kann, ich ziehe jetzt eine Seite noch da rein, dann wird die auch noch mit reingesplittet. Okay. Also, so wie man sich das wünschen würde. Dann finde ich auch das mit den einzelnen Bereichen, mit den, ich glaube, Spaces heißt das, ganz cool gelöst. Du hast da so einen Slider mit Punkten unten, wo du quasi verschiedene Tab-Gruppen hast, wenn du es so willst, wenn man es deutsch ausdrücken wollte. Aha. Sehr elegant gelöst. Ich finde auch die Pin-Tabs sehr hübsch. Und das ist alles so in so einer Leiste links. Man kann den aber auch komplett, man kann die Toolbars komplett wegmachen. Und was auch so noch so ein Ding ist, was wir auch aus Arc übernommen haben, ist, wenn man die URL eintippt, dann taucht so eine Art Spotlight-Menü in der Mitte auf. Es gibt zwar die URL-Leiste, wenn man möchte, oben. Aber wenn ich zum Beispiel Command oder Steuerung Tab drücke für einen neuen Tab, dann geht erstmal gar kein neuer Tab auf, sondern es legt sich nur dieses Menü in die Mitte der Seite, wo ich eintippen kann, wie so eine eigene URL-Bar. Und dann kann ich eintippen. Und das ist wirklich, ich finde, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich würde ihn gerne zu meinem Hauptbrowser machen. Momentan fehlt mir noch die Unterstützung für das iCloud Passwords-Plugin, das in Firefox funktioniert, aber nicht im Zen-Browser. Aber ich habe gehört, dass es mit der nächsten macOS-Version dann auch auf dem Mac funktionieren sollte. Mhm. Den Browser gibt es auch auf anderen Betriebssystemen, soweit ich weiß. Einfach mal angucken, ist echt mal so ein bisschen anders gedacht mit dem Splitscreen, das ist ziemlich cool, ich finde es hübsch und ich bin kurz davor, ihn zu meinem neuen Standardbrowser zu machen, ein würdiges Geilteil, würde ich sagen.
Ja, cool. Ja. Also macOS, Windows, Linux, gerade geschaut und werde mir das auch direkt mal demnächst ziehen.
Ist auch ein schöner Anlass, wieder auf Firefox zu gehen und weg von diesem ganzen Google-Kram, wo wir, ich weiß gar nicht, haben wir das schon thematisiert? Ich glaube, bin ich mir nicht sicher. In den Google-basierten Browsern wird es jetzt echt rough, in nächster Zeit sowas wie uBlock Origin noch zu verwenden, weil diese Manifest-Version 2,
glaube ich, auch schon drüber.
Das wird ja jetzt, das axen die jetzt komplett raus. Und dann kann es halt echt sein, dass sowas wie uBlock Origin einfach nicht mehr funktioniert. In Chrome sowieso jetzt schon nicht mehr. Mhm. Andere Browser haben das noch. Wir haben ja, glaube ich, wie berichteten. Aber das wird jetzt noch heiß werden. Also wenn die das wirklich ausbauen, mal gucken, wie lange da, ob es dann Fork geben wird, ja, von Chromium, ohne da, wo Manifest V2 noch mit drin ist. Also ein guter Moment, auch nochmal zu überlegen, ob Firefox vielleicht auch okay ist. Oder halt Zen. Einfach mal reinschauen.
Ja, spannend. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch mal hier unter Linux installieren und mal gucken. Ich bin ja aktuell umgestiegen auf Brave. Aber ja, wie du gesagt hast, da das auch auf Chromium basiert und da eventuell dann rausfliegen könnte, direkt aus dem Source und
die haben immerhin, Brave hat immerhin, die haben immer ihren eigenen Adblocker, der fest mit eingebaut ist, der damit nichts zu tun hat, mit dieser Schnittstelle, okay, soweit ich weiß. Allerdings kannst du wahrscheinlich dann irgendwann unter Brave, ich habe trotzdem uBlock Origin installiert, weil der Brave Adblocker nicht alles so blockt, wie ich das haben will. Mhm. Und uBlock Origin wird, ich will jetzt nicht in die Glaskugel lesen, aber kann sehr gut sein, dass der nicht mehr funktionieren wird dann demnächst in Brave. Ja, und das kann man sich dann überlegen, ob man das haben will.
Cool.
Ja.
Lädt.
Mir ist gerade noch ein Feature eingefallen in Zen, was es auch in Arc, weiß ich gar nicht, ob es das in Arc gab, nämlich Glance. Und das kennt man vom iPhone aus dem Safari vielleicht. Wenn man im iPhone auf dem Safari lange auf einen Link draufdrückt, ohne loszulassen, dann öffnet sich der Link in so einem Fenster oben drüber. Und wenn man wieder, dann kann man da wieder raus. Und dann, also er geht ja nicht im neuen Tab auf, sondern ich kann dann mal so gucken, ist das jetzt die Seite, die ich will? Und dann, ja, okay, will ich als neuen Tab haben, muss ich aber dann nicht so. Und das gibt's auch im Zen-Browser, wenn ich wahrscheinlich ist es auf Windows oder Linux Alt. Wenn ich Option gedrückt halte und dann klicke, dann legt sich tatsächlich ein Overlay über die Seite über den Browser mit der Seite von dem Link. Und dann kann ich entscheiden, ich kann es wieder weg-xen, dann ist es einfach weg. Oder ich drücke zum Beispiel auf den Pfeil und dann wird es ein eigener Tab. Oder ich kann es tatsächlich in den Split View ziehen. Das heißt, ich habe quasi noch mal so eine Möglichkeit. Ich bin mir nicht sicher, will ich dafür jetzt einen neuen Tab haben. Ich will aber schon mal gucken. Das ist dafür ziemlich cool. Ja, so. Kleine Features im Browser mal weitergedacht. Wann hattet ihr es zum letzten Mal, dass ein Browser euch ein neues Interface oder ein neues Feature gegeben hat, wo ihr gesagt habt, oh, das ist jetzt cool. So, das passiert nämlich nicht mehr so oft irgendwie in letzter Zeit, finde ich. Mal abgesehen von CSS und HTML-Features. Ich meine jetzt wirklich so der Browser,
den man
benutzt.
Ja, vielleicht kriegen wir viele Dinge einfach nicht mit, weil die sich halt unter irgendwelchen Menüs verstecken oder so. Also mir geht es ganz oft so bei Funktionen, die DevTools können, weil ich da einfach in die weiteren Ebenen oft gar nicht vorrücke. Und auch in das Menü, das ist ja inzwischen so viel an Tools, die es gibt, dass man ja gar nicht alles auf einmal sieht, wenn man es nicht aktiviert. Und da sehe ich dann manchmal irgendwie in diesem Google-Blog da, Dev-Dings oder so irgendwie, da gibt's jetzt das und das neu und ich kenne, also neues Feature in was und ich kenne noch nicht mal das Haupttab, in dem das drin ist. Das gibt's? Ach, ist ja cool. Und das kann jetzt sogar das, wie praktisch. Also manchmal kriegt man das vielleicht echt einfach nicht mit, aber ja, so wirklich richtig was verändert in Browsern hat sich eigentlich, nachdem alle auf Tabs umgestiegen sind, vor 15 Jahren, 20 Jahren.
Ja, nicht mehr so viel.
Hat sich dann nicht mehr viel geändert, ja.
Doch, irgendwann gab es noch den Trend, dass es quasi so eine universelle Eingabezeile gibt. Weil es früher ja noch so extra Suchzeilen und sowas gab. Irgendwann wurde das für alles verwendet. Aber ansonsten, es gab auch noch einen Trend, nämlich, dass die Einstellungen eigene, also quasi Webseiten wurden und nicht mehr so systemdialogmäßig aussahen in Browsern. Aber ansonsten hat sich so vom Interface her nicht so viel verändert, ne? Doch, in Edge kommen immer wieder neue sinnlose Features dazu, die alles zumüllen, so wie Microsoft das halt schon immer gemacht hat.
Richtig, wie Microsoft das macht. So eine Browser-Toolbar, so eine ungewollte.
Edge ist mal gut gestartet. Ich fand Edge mal gut und jetzt haben sie es wieder komplett vollgemüllt mit allem, was man so finden kann. Es ist wieder ein Browser, den man eigentlich nicht verwenden möchte. Naja.
Gut, dann komme ich noch schnell. Es ist einfach nur, ich habe gerade überlegt, ob ich einen Link dazu überhaupt poste, weil Ich will ja eigentlich keine Werbung machen, aber ich bin einfach so begeistert. Ich habe mir bei Temu so einen günstigen Labeldrucker gekauft.
Temu-Links, ne? Weil da bin ich mir nicht sicher, ob wir das machen wollen. Nicht rein.
Also die haben sogar ein Affiliate-Programm, habe ich gesehen, aber nee, ich glaube, nee, muss nicht sein. Aber es gibt die mit Sicherheit auch fürs Doppelte bei europäischen Händlern zu kaufen. Es ist so ein kleiner Labelprinter, der halt wirklich bei mir in die Handtasche passt. Den kann man mal unterwegs haben. Und ich würde am liebsten alles voll labeln zu Hause. als ob ich nicht wüsste, was wo ist. Aber so für manche Sachen, so, keine Ahnung, beim Laden oder so, man kann da halt Text und Bilder erstellen mit einer App. Und da war ich auch schon überrascht, wie solide die App eigentlich so aussieht und funktioniert und mit der Verbindung alles geklappt hat. Weil man kennt das von so China-Gadgets ja auch durchaus anders, ne? Dass das dann wirklich so, ist ja, boah, katastrophal und du musst erst irgendwie 20, möchten sie das wirklich hier in unserem europäischen Datencenter nutzen oder in China Mainland oder und dann verbindet es nicht und alles kacke und alles langsam, aber das hat einfach echt funktioniert. Gerät angeschaltet, Gerät ausgewählt, verbunden, einen Text eingegeben auf Druck und es funktioniert. Und jetzt ist mir so ein lustiger, ich habe das wirklich jetzt in der Handtasche manchmal auch dabei, weil ich gern unterwegs, wenn ich irgendwelche blödsinnigen, rassistischen oder sonst irgendwie demokratiefeindlichen Sticker an Laternenpfosten sehe, dann wie so eine Kommentarfunktion, einen Kommentar dazu zu posten. Also ich habe zum Beispiel vorhin...
Das ist ja mega!
Ich habe vorhin, da stand, ich habe ein Foto davon gemacht... in so einer Frakturschrift auch noch von so Fußball-Hooligans, fanatisch, rebellisch, respektlos. Ja, so KSC-Hooligans. Und dann habe ich unten drunter einfach noch gehängt und fragil. mal zeigen. Ich finde, es sieht einfach auch so lustig aus. Sieht wirklich aus, als hätte halt jemand einen Kommentar dran gepappt. Also so sieht es dann aus.
Ja, Moment, ich kann es, ja. Sehr geil. So.
Oder es war, dann war irgendwie ein Stück weiter, war ein Sticker von wegen KSC heißt der Sieger. Und dann habe ich unten drunter kommentiert, ganz schön selbstbewusst. So, oder irgendwie sowas. Oder jetzt mir, also leider kann man gar nicht sagen, aber es war vor ein paar Wochen noch anders hier, wo ich wohne. Da waren ganz viele so anti-queer und pro-AfD-Sticker. Und da hätte ich gerne auch meinen Senf dazu gegeben. Und jetzt sind die nicht mehr da, aber in Zukunft kann ich das machen. Und ich finde das irgendwie, ich finde es total witzig. Vielleicht, mache ich jetzt gerade irgendwie, setze ich so den Trend für eine ganz neue Kultur an, ich kommentiere Laternensticker.
Also, ja, die Idee gibt es ja schon länger. Oder es ist ein bisschen anders, ist ähnlich. Bei Marc-Uwe Kling, beim Känguru, gibt es ja Graffitis korrigieren. Also das jetzt nicht kommentieren, sondern halt korrigieren, wenn halt irgendwelche Fehler stehen, schreibst halt neben dran, naja, gut, das hätte ich jetzt irgendwie anders formuliert oder so. Aber es ist eine ziemlich coole Idee. Hat nicht.
Also bei manchen Sachen hatte ich schon so den Gedanken und das kann ich in Zukunft einfach drunter posten. Was sagt eigentlich deine Psychiaterin dazu?
Ich hatte den Gedanken auch schon oft. Ich laufe an irgendwas vorbei und denke mir so, eigentlich müssten wir da jetzt was dazu schreiben.
Und das habe ich jetzt vorhin beim Gassi-Gehen dann gemacht. Ich hatte dieses Ding da in der Tasche, dann einfach schnell in der App einen neuen Text eingegeben, zack, drucken, abziehen, draufkleben.
Was hat er denn gekostet?
Was hat das gute Stück gekostet? Das kann ich mal gucken. Gesundheit. Rödel, Rödel.
Ich habe noch mehr Fragen.
Du hast mehr Fragen. Zu dem Labeldrucker.
Ja, zum Labeldrucker.
Der hat gekostet. So, jetzt gehen wir da drauf. 13,63 €.
Okay, das ist wirklich.
Und ich hatte aber dann noch irgendwie eine Cashback- Gedöns-Angebot teil. Also ich habe am Schluss dann sogar noch weniger gezahlt, obwohl ich noch zwei Rollen mit Nachfülldingern, weil das ist halt immer die Sache bei solchen Sachen, ja gut, in einem Jahr gibt es dann plötzlich keine Labels mehr für das Gerät und dann kann ich es wegschmeißen. Mhm. Deswegen dachte ich gleich mal irgendwie weiße Labelrollen, Dreierpack, einen transparenten und einen bunten. So, dann habe ich, dann geht mir eher das Gerät vorher kaputt, bevor mir die Labels ausgehen, hoffentlich.
Ja. Da wäre jetzt nämlich anschließend perfekt meine nächste Frage. Was für eine Technologie wird denn da verwendet? Ist das Thermopapier?
Thermodruck.
Oder?
Das heißt, die Dinger sind auch wasserfest. Wenn ich die da hinklebe und es regnet,
und da muss man aufpassen. Das Thermodruckpapier, oft sehr, sehr schwierige Chemikalien.
Okay.
Ja, das vielleicht.
Ich weiß auch nicht, wie es zum Beispiel bei Sonne ist.
Ich habe noch an Big Bang Theory denken müssen. Da gibt es eine Folge, wo es um den Urinbecher geht. Und irgendwie Lennart benutzt den halt irgendwie, um was zu essen oder zu trinken. Und sagt er, sagt Sheldon irgendwie, du hast jetzt meinen Urinbecher hier verwendet. Und dann sagt er, was, das kann doch nicht sein. You labeled everything, including the label maker. Und dann, aber hier ist kein Label drauf. Und dann nimmt Sheldon das Ding und hält es so, dass man die Unterseite sehen kann. Und dann stand da der Urine Cup oder so. Das war
ja. Geil. Ja. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich hätte jede Folge gesehen, aber das, oder ich habe es einfach schon wieder vergessen. Ja, witzig. Aber nee, es macht echt Spaß. Also ich möchte jetzt alles belabeln bei uns zu Hause.
Sehr gut. Nee, ich habe schon öfter drüber nachgedacht, mir einen Labeldrucker zu kaufen. Also gerade so für, ich habe irgendwie so eine Kiste mit Sachen drin, die ich nicht immer brauche, aber ich möchte nicht reingucken müssen, um zu wissen, was drin ist. Also da kann man natürlich die Lo-Fi-Variante, die ich momentan verwende, ist Krepppapier mit Edding. So, und ich schreibe es dann halt von Hand drauf. So, das ist wirklich das ist das Allerbilligste, aber cooler wird es natürlich aussehen mit einem Label.
Ja, absolut.
Ja. Und kann der verschiedene Schriftgrößen? Also macht er die so alles?
Ja, also das wäre jetzt eigentlich wieder was für den Stream, ne? Aber ich kann es zumindest dir mal zeigen und schildern. Kurz hier in die Webcam.
Also der kann der alles? Kann ich dem einfach eine Bitmap schicken und der.
Du kannst auch Bilder reinladen, genau. Aber es ist halt mit dem Thermo, das ist halt wirklich nur schwarz und weiß, ne? Also auch nicht wirklich Anti-Aliasing. Also das, genau, du hast da 140 mal 40 mal 14 Millimeter hat der. Und dann hast du da so wie bei Photoshop Lineale oben und links, wo du dann die Größe siehst. Du hast einen Rahmen mit so einem Overprint.
Du hast schwarz und weiß und dann
innerhalb von diesem Balken bleiben musst, von diesem Rand. Und dann kannst du
aber unten, alles machen, was du willst.
Kannst hier auf Text und dann kannst du hier gucken. Also fett, kursiv, unterstrichen, die Schriftgröße. Es gibt verschiedene Fonts. Ich weiß nicht, ob man irgendwie da Systemfonts, eigene Fonts irgendwie reinladen kann. Aber es gibt eine relativ große, eine Auswahl halt an verschiedenen Schriften. Es muss sich auch eignen von der Lesbarkeit her. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch die Roboto, ist da zum Beispiel mit drin.
Oh ja.
Oder die Vierer Sans war es. Doch, Roboto ist auch drin, Roboto Serif, ja. Genau, und dann kannst du aber, wie gesagt, auch Bilder reinladen aus deiner Galerie. Es muss halt was sein, was sich dann auch so darstellen lässt, ne? Was halt in Schwarz-Weiß dann auch noch gut aussieht. Du kannst sogar QR-Codes generieren und Barcodes. Auch das kannst du machen. Also könntest jetzt irgendwie ein eigenes Kassensystem oder Buchhaltungssystem irgendwie machen, ja, wo du dann die Items mit Barcodes versiehst und dann kannst du die wieder einlesen mit dem Barcode-Scanner und irgendwie Dinge mit tun, zum Beispiel.
Da würde mich total interessieren, damit kann ich nämlich noch ein bisschen Werbung machen für ein Tool von mir. Mhm. Da würde mich total interessieren, ob die QR-Codes, die da rauskommen, ob die wirklich auf zum Beispiel den Link zeigen, den ich da eingetippt habe. Oder ob das irgendwie so eine Umleitungsseite ist. Mhm. Weil das wäre jetzt bei so einem Produkt, würde ich absolut nur das Schlechteste erwarten.
Ja, das stimmt. Aber wir können es ja mal machen. Content, ich mache mal hier als Content https://.
Weil falls ihr so ein Tool habt, so ein QR-Code-Tool, das nicht so funktioniert und irgendwelche komischen Tracking-Links von dem Anbieter nimmt. Ihr könnt auf 2qr.info gehen und da kriegt ihr einen QR-Code.
Du kannst nicht nur QR, du kannst auch Data Matrix, AdStack, also das gibt wirklich verschiedenste. Und jetzt mach nochmal QR-Code und dann kann ich dir, vielleicht kannst du es hier sogar vom Bildschirm abscannen.
Moment, ich versuch's.
Aber es ist wahrscheinlich so schlecht von der Qualität
her. Es ist sehr unscharf.
Vielleicht sogar gerade. Eher
Qualität ist, zurück. Ja, geh noch ein Stück zurück. Wenn ihr sehen könnt, was wir gerade machen, das ist komplett irre.
Ich halte mein Handy mit einem QR-Code in die Kamera und Moritz scannt von seinem Bildschirm wieder ab.
Ja, es erkennt es nicht. Nee? Ich kann es jetzt gerade nicht. Ja, du kannst es jetzt selbst nicht abscannen wahrscheinlich.
Nee. Ja, ich kann einen Screenshot davon machen, warte mal.
Stimmt, das kannst du machen.
Search Barcode.
Aber jetzt sind wir quasi schon im Stream angekommen, den wir eigentlich ja gar nicht mehr machen.
Ja, komisch. Aber vielleicht kann ich Share machen. Oh ja, guck mal, ich kann ihn dir per Signal schicken.
Dann mach das mal und dann könntest mir auch den Screenshot per Signal schicken. Stimmt. Das wäre ja auch.
Ist auch kein
Rand, und den kann ich, das kann ich dann auf jeden Fall ausprobieren. Weil, wenn ich das jetzt speichere, oh Gott, was ist denn das für ein dummes Gelaber? Gerade ist doch gar nicht podcastwürdig hier.
Als ob uns das jemals gestört hätte.
Gut, du hast recht.
So, ich schicke es nochmal aus direkt.
Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich bekommen.
Ja? Und dann habe ich vergessen, das zu speichern. Oh ja, ich habe vergessen, das zu speichern. Oh, der ganze Aufwand umsonst. Aber das ist schon eine interessante Frage. Bleibt da auch wirklich das drin? IV.de. Confirm. Und dann muss ich auch noch.
Ach Gott, mach dir keinen Stress. Wir können auch zum nächsten Punkt.
Haben wir denn noch einen nächsten Punkt?
Ja, der heißt, warte. Warte, der heißt. Ich muss so weit scrollen. Ich komme nicht hin. Wieso komme ich denn nicht hin?
Erster.
Ah, doch. Ah.
Das Ende.
Ja, der heißt das Ende. Ich wollte noch. Ja, genau. Es ist das einfach. Jetzt ist alles zu Ende. Genau. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich habe ja vorhin den Daily HTML Mastodon Bot erwähnt. Und läuft gerade eine kleine Challenge. Und zwar, wenn ich weiß, das ist irgendwie vielleicht hochgegriffen, egal. Ich habe gesagt, bei 250 Followern packe ich die SVG-Elemente noch mit dazu. Und zwar auch die merkwürdigen, habe ich mir so gedacht. Vielleicht will man das ja auch gar nicht, dass die da dazu kommen.
Jetzt entfolgen Leute, damit das nicht passiert.
Also sowas wie FE Turbulence zum Beispiel. Also es gibt eine Menge SVG-Elemente. Ich dachte halt, die Menge an HTML-Elementen ist gar nicht so groß. Aber irgendwie, wir haben ja jetzt selbst schon festgestellt, gibt es mit MAV und SVG noch so Elemente, die irgendwie dazugehören und irgendwie auch nicht. Und ich glaube, es wäre schon. Also da könnte ich auf jeden Fall, das ist ja auch für mich, ne, noch was lernen, was für SVG-Elemente es eigentlich gibt. Und dann sind ja noch mal 30 Stück oder so. Finde ich, also bei 200, momentan 85 Follower stand jetzt. Und wenn wir 250 schaffen, aber vorher mache ich es wirklich nicht, also da lasse ich mich auch nicht breitschlagen. Wenn wir 250 schaffen, dann gibt es SVG dazu. Ich habe einen Reminder, der jede Woche mich daran erinnert, dass ich noch mal gucke, ob es jetzt schon 250 sind. Jo, dann natürlich, ihr wisst, ihr solltet uns bewerten bei Podcast-Portalen und uns weiterempfehlen und vielleicht die ein oder andere Spende einwerfen. Und dafür kriegt ihr auch Sticker, das habt ihr vorhin auch schon gehört. Genau, und dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt.
Ja, war heute ein bisschen laberig, aber es wird auch mal wieder mehr contentig.
Ja, wer weiß. Da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen.
Gut. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke fürs Zuhören und hallo auch an alle anderen NeuzuhörerInnen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute, die jetzt erst irgendwie einsteigen und Folgen vorwärts oder rückwärts oder bunt gemischt durchhören und empfehlt uns gerne weiter, damit wir noch mehr werden. Und macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.